Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 193. Heute beschäftigen wir uns mit dem aktuellen WWE-Geschehen und vor allem beantworten wir eure Fragen. Denn wir sind zurück aus der Sommerpause und ihr habt trotz der Sommerpause fleißig Fragen eingeschickt und die werden wir jetzt mal abarbeiten. Das sind über 40 Stück, also da haben wir einiges zu tun und ich glaube, wenn wir das jetzt nicht im separaten Podcast machen würden, dann würden wir die nie durchkriegen. In dem Sinne, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da sind heute wieder zwei wackere Gesellen in der Einleitung. Da ist der David Kloß von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag.
Wackeln.
Und in Anleitung, da ist der Michael Schäggi-Schwarz, unser Lieblingsgigant. Schönen guten Tag.
Hallo, schön wieder da zu sein. Und ich freue mich sehr auf diesen Fragen-Podcast. Das ist ja etwas, was ich tatsächlich schon immer mal machen wollte. Einen ganzen Podcast nur Fragen beantworten.
Ja, es hat sich jetzt einfach so angeboten, ne? Also wenn da so in geballter Form immer wieder Fragen reinkommen, ist es einfach irgendwann zu viel, als dass man das noch irgendwie separat behandeln könnte. Dann würden wir hier eine Dauerfragesendung machen und das machen wir jetzt einfach in einer separaten Ausgabe. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut so als seichter Einstieg aus der Sommerpause. Und liebe Leute, ihr wisst da draußen, wie ihr uns erreichen könnt. Es ist natürlich, sind wir bei Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind bei YouTube, da wächst die Community auch fleißig. Schaut auch da ruhig mal vorbei, denn wenn ihr diesen Podcast hört, da haben wir, also ich und der andere David und der Kai, wahrscheinlich auch in einem oder anderen Zustand, mal sehen, haben wir wieder ein paar WXW-Events hinter uns und berichten von da. Schaut da gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten blickt auch ruhig auf unsere Support-Seiten natürlich, auf Patreon und auf Steady. Da gibt's auch natürlich immer neue Inhalte, das Match of the Week. Und wir arbeiten da auch an einem ganz neuen Format, was der Shaggy und ich betreuen. Shaggy, das können wir eigentlich gerade mal ganz kurz vorstellen, ne? Wir haben ja so ein bisschen auf unser Feedback gehört, was wir bekommen haben. Also sprich, man möchte gerne mehr Meinungen haben und deswegen habe ich das neue Format Gastspiel ins Leben gerufen und habe dich dabei ein bisschen mit ins Boot geholt. Was erwartet die Leute denn da, wenn sie uns dabei Patreon und Steady unterstützen?
Das ist richtig und es gibt ja auch schon, ich glaube, eine Sendung ist schon im Kasten, die anderen werden noch getaped in den nächsten Wochen und Monaten und ich freue mich da auch sehr drauf. Also das ist, wie der Name auch sagt, das ist ein Gastspiel. Wir werden in der Sendung einen Gast haben, mit dem wir so frei nach der Schnauze einfach über Wrestling sprechen. Und das sind alles Leute, die in irgendeiner Art und Weise Verbindung zum Wrestling irgendwie haben.
Genau, also eine Ausgabe, da habe ich schon aufgenommen, dann wieder mit ein bisschen WXW-Connection mit dem Christian Michael Jacobi. Da hoffe ich, dass ich die Ausgabe dann jetzt kommende Woche noch online gestellt kriege. Wir sprechen da unter anderem über so Dinge wie NXT UK, die Wrestling-Berichterstattung hier in Deutschland und all sowas. Sehr interessante Geschichte und Christian ist auch jemand, mit dem man gut diskutieren kann. Also von daher kann man da durchaus mal reinhören. Schaut gerne da bei uns auf Patreon vorbei mit 5 Euro bzw. 5 Dollar seid ihr dabei und unterstützt uns. Das hilft uns auch, weil hier fließt ja auch ein bisschen Zeit natürlich in den Podcast rein und natürlich auch jede Menge Kosten, die entstehen fürs Hosting und so weiter und so fort. In dem Sinne, unterstützt uns sehr gerne und damit würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und ich starte da einfach mal mit einer Mail von Olaf B., der die an fragen@headlock.de geschickt hat. Und er fragt, ihr faulen Säcke hattet ja Sommerpause. Was habt ihr denn da geschaut und wie gefällt euch das WWE-Produkt seit dem SummerSlam und im Speziellen die Shield-Braun-Fehde? David, wie hast du die Wrestling- oder die Headlock-freie Zeit jetzt verbracht und wie gefällt dir WWE nach dem SummerSlam?
Ich habe nicht sehr viel gemacht. Ich war auf der Gamescom, bin einem neuen FIFA-Club beigetreten, habe angefangen, Assassin's Creed Origins zu zocken und beim Wrestling habe ich mir alte Royal Rumbles angeschaut und zwar zur Attitude-Zeit und natürlich den SummerSlam und NXT zum SummerSlam halt. Was zur Fehde, was soll ich da groß sagen, ist ja noch nicht so extrem lange dabei. Ich persönlich, ich habe ein bisschen Problem mit den aktuellen Shield, muss ich zugeben. Weil es einfach, gerade wenn du Events guckst, wie die früher waren, ich habe halt immer das Gefühl, als wollen sie halt einen gewissen Effekt dabei hervorrufen bei den Leuten und das ist halt nicht so ganz meins.
Shaggy, wie siehst du die Geschichte?
Na, erstmal kurz, zur Sommerpause noch ganz kurz, bevor ich auf die Geschichte eingehe. Ich habe natürlich wie immer auch weiterhin Wrestling geschaut, weiterhin auch die aktuellen Raw und Smackdown-Episoden, natürlich NXT, Top 5 Live und jetzt kommt ja auch bald das Mae Young Classic, das ist ja schon gestartet, da freue ich mich drauf. Ja, und natürlich New Japan und alles. Also Wrestling habe ich nicht vermisst, weil ich es natürlich geschaut habe. Aber ansonsten habe ich natürlich wenig drüber gesprochen. Und den SummerSlam habe ich in einer großen Atmosphäre mit 50 anderen Wrestling-Fans gesehen gehabt. Und das war schon eine tolle Sache. Das war aber auch das Tollste am SummerSlam. Ansonsten ist das WWE-Produkt in den letzten Wochen für mich eher so ein Auf und Ab, wobei die Aussetzer nach oben eher sehr gering sind. Ich habe mich über die Shield Reunion gefreut, weil die sehr überraschend kam, fand ich. Ich habe das als Möglichkeit gesehen, ja, vielleicht einen Roman Reigns doch als böseres Badass darzustellen. Jetzt ist man in der Woche drauf gleich wieder in eine andere Richtung gegangen und die Darstellung mit Brown gefällt mir nun wirklich mal so überhaupt nicht. Also schwierig im Moment, aber es wird, es gibt ja jetzt auch Gerüchte, dass es vielleicht irgendwann eine riesengroße NXT-Invasion geben könnte.
Ach, jetzt hör doch auf, das glaubst du selber nicht.
Wer weiß es schon, wer weiß,
Jetzt, weil das ist ja so ein komischer von einem amerikanischen Podcast, Barnburner-Podcast irgendwas. Und so in ein bis zwei Jahren könnte das irgendwie stattfinden. Weißt du, da hat irgendjemand von WWE hat betrunken bei einem Bier gesagt, ich hab schon mal eine NXT-Fehde vorgeschlagen. Und dann wird daraus eine News gemacht.
Ja, so genau so ist es nämlich. Aber ich finde es schön, Blödsinn, dass du so darauf eingehst. Es ist witzig, wenn so Geschichten gerüchtet werden, die vielleicht möglicherweise in 3 Jahren könnte so dies und das passieren. Das finde ich immer ganz witzig. Nee, werden wir schauen. Ich bin ja immer jemand, der ans Positive glaubt. Und das ist, glaube ich, auch bei der WWE. Ich glaube, irgendwann geht es wieder aufwärts. Im Moment sehe ich aber tatsächlich nicht so viel Positives.
Aber da du ja so positiv bist, macht dir momentan Raw und SmackDown überhaupt Spaß? Also ich habe richtig Probleme, mich mittlerweile zu überwinden, das zu gucken. Also ich guck's halt wirklich nur noch wegen dem Podcast.
Naja, ich guck's ja auch nicht wirklich stringent durch, sondern ich skippe sehr, sehr viel. Ich skippe viel von den Matches sehr oft. Also meistens die Matches, die Segmente schaue ich mir an. Da kommt man relativ schnell durch. Ich schaue mir das immer dienstags und mittwochs früh an zum Frühstück. Da habe ich dann, bin ich in, also Raw vielleicht in 60 bis 70 Minuten durch und SmackDown in einer Dreiviertelstunde, wenn man ganz viel skippt. Wenn ich bei irgendwas hängen bleibe, dann dauert es halt ein bisschen länger, das kann ja auch mal passieren. Und so bleibt man auch immer auf dem Laufenden. Also finde ich spannender, als mir immer nur wirklich diese Videoschnipsel auf YouTube anzuschauen, weil das ja immer nur wirklich Ausschnitte sind. Und so kann ich wirklich die Sendung ja chronologisch auch durchschauen. Das ist schon mal anders und das macht mehr oder weniger Spaß.
Also um hier mal so ein bisschen positiver zu sein. Ich finde, dass man es zumindest bei Raw jetzt zuletzt geschafft hat, so endlich mal wieder Cliffhanger zu fabrizieren, die einen so ein bisschen dazu ermutigen, in der Woche drauf wieder einzuschalten. Also das waren jetzt beide Male, sowohl die Shield Reunion als auch dieses komische Zweckbündnis von Braun mit Dolph und Drew. Das waren zumindest Geschichten, die habe ich so nicht erwartet. Und das ist jetzt schon was, wo ich sage, ja, gucken wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass WWE komplett auf Publikumsreaktionen scheißt und einfach sagt, so, wir schmeißen hier einfach ein paar Leute zusammen und gucken mal, was draus wird. Ich finde diese Konstellation mit bis plötzlich Braun womöglich Heel geturnt, fand ich auch nicht so ideal. Andererseits glaube ich eben, dass vielleicht auch einfach Braun und Roman Reigns einfach jetzt so eine Art Tweener-Position einnehmen. Wir gehen wieder zurück zu dem alten, alles zerstörenden Braun, der sich jetzt halt eben noch zwei Leute zur Seite geholt hat. Und dann eben gegen The Shield, die dann wieder als Einheit auftreten. Aber es ist alles ein bisschen komisch. Auch diese Workhorse-Ethics, die dann irgendwie sowohl Ambrose als auch Shield, Rollins als auch Reigns irgendwie da an den Tag legen, fand ich nicht so mega geil. Nächste Frage kommt von Olaf B. nochmal. der fragt nämlich, was haltet ihr denn davon, dass jetzt Kevin Owens zurückgetreten ist und dass er womöglich Paul Heyman an die Seite gestellt bekommen soll? David.
Ich fänd's schade, weil Paul Heyman ist für mich ein super Talker, auch wenn bei Brock Lesnar am Ende eigentlich immer nur dieselbe Promo war. Aber genau aus diesem Grund solltest du Paul Heyman immer neben jemanden stellen, möglichst, der halt gut reden kann. Damals bei Punk haben sie es halt gut gelöst. In dem Fall hier ist einfach Kevin Owens größte Stärke für mich ist sein Charisma und wie er am Mikrofon agiert, also auch improvisieren kann. Und du kannst nicht beiden gleich viel Redezeit geben. Also würdest du einen von beiden auf jeden Fall bei seiner Stärke beschneiden. Und das wäre in meinen Augen nicht so klug. Da gibt es lieber andere, wo das besser funktionieren würde, weil Kevin Owens muss einfach sich alleine etablieren.
Ja, ich weiß nicht so genau. Ich glaube ja, dass Paul Heyman ja generell so ziemlich jeden in Schatten stellt. Und ich glaube, dass die beiden sich vielleicht so ganz gut die Bälle zuspielen könnten. Also mal sehen, weil wir haben ja auch, man sagt ja immer, dass Paul Heyman so ein geiles Sprachrohr für irgendjemanden wäre, der vielleicht nicht so gut am Mikrofon ist. Das sehe ich halt irgendwie nicht, weil die Male, die man das gemacht hat, ist es immer nach hinten losgegangen. Also ich fände die Konstellation mal ganz interessant und vor allem dann, dass vielleicht auch Paul Heyman eine andere Position einnimmt, ne? Also dann vielleicht wirklich auch wieder die Rolle des Anwalts und dann da eben den sich ungerecht behandelt werdenden Kevin Owens irgendwie so ein bisschen unterstützt. Ich weiß nicht, Shaggy, wie siehst du die Situation?
Ich sehe das ein bisschen so wie du, Olaf. Also ich würde mich darüber tatsächlich freuen. Klar ist in Kevin Owens großartig am Mike und Paul Heyman ist auch großartig am Mike. Aber das hat ja bei CM Punk hat es funktioniert, als Heyman an der Seite von Punk war. Da haben sich beiden auch wirklich sehr gut ergänzt. Und ich könnte mir das beim Owens und Paul Heyman auch vorstellen. Also warum nicht? Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Das wären auf jeden Fall interessante Segmente, wenn die beiden auch gemeinsam ja im Ring wären. Und das wäre eigentlich, ich würde es feiern. Also besser als nochmal Curtis Axel oder Cesaro an die Seite von Heyman zu stellen. Das hat natürlich bei beiden nicht so funktioniert.
Ich glaube, mein Problem ist dabei einfach, dass mir einfach die Darstellung von Kevin Owens nicht gefällt. Als Paul Heyman neben CM Punk war, war CM Punk gestärkt. Er war halt nicht so ein Schwacher. Und Kevin Owens wird halt seit langer Zeit als sehr schwach dargestellt. Und ich glaube, das wird dann eher für mich. Oder ich erwarte wahrscheinlich, ja, als negativer Typ, was nicht so schön ist, was dabei herauskommt, dass eigentlich er noch schwächer dargestellt wird und dass er ja unbedingt noch mehr Hilfe braucht. Und ich glaube, das ist einfach das Fanherz in mir, was sagt, nee, ich möchte eigentlich eher einen starken Kevin Owens haben.
Vielleicht wird er dann hier wieder ein starker Kevin Owens, wenn er den passenden Anwalt an seiner Seite hat.
Eben, Kevin Owens ist ja jetzt auch ganz unten im Grunde, jetzt nach der letzten War-Sendung, wo er ja auch den Dienst quittiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ist er ganz unten angekommen. Und warum nicht einen Neustart an der Seite von Heyman wagen? Also besser, es kann nur besser werden, sagen wir es mal so. Und
das ist richtig.
Ich fände es spannend. Also ich würd mich freuen, das erstmal eine Zeit zu sehen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit für Owens, wieder im Main-Event-Picture auch einzugreifen. Weil in Paul Heyman wird man nicht einen Mid-Carder an die Seite stellen.
So, nächste Frage kam von einem O-Punkt Bleich. Der fragt speziell den Shaggy, wie gefiel dir das Debüt von Marcel Barthel, wie sie so schön sagen?
Erstmal finde ich es eine Frechheit von diesem O.B. dass er so viele Fragen eingesendet hat, während meine, die ich damals auch heimlich unter einem anderen Namen eingesendet habe, kaum behandelt wurden.
Sind das ist der Vorteil, wenn ein gewisser O.Bleich oder Bleich.o dann hier das Handout schreibt.
Ich weiß nicht mal, wer das sagen hat, ne?
Aber da hat er auf jeden Fall komische Fragen.
Der Vince McMahon von Headlock.
So sieht's aus. Und jetzt, Shaggy, was sagst du zu Marcel Bartel alias Axel Dieter Junior?
Also mir hat das Debüt sehr, sehr gut gefallen. Erstmal hat er ja auch so seine alte Ringkampf-Theme noch behalten dürfen. Zwar in einer Abwandlung, ich weiß jetzt nicht, wer da der Komponist war. Das ist ja ein klassisches Musikstück und das darf man ja auch verwenden. Das ist nicht, ich glaube, 1:1 nicht die Version, die die WXW spielt. Das ist eine andere Version von einem anderen Orchester, keine Ahnung, wie es eingespielt wurde. Das ist auf jeden Fall, das war schon mal sehr cool. Der Entrance war super, finde ich. Man nimmt ihm das ab, er spielt seine Rolle toll. Er ist auch körperlich noch mal ein bisschen kräftiger geworden. Das sieht man ganz, ganz deutlich, dass er auch da noch sehr, sehr gearbeitet hat. Aber auch so, was die Mimik und Gestik angeht, auch dieses Nein und so, das hat er ja so als Catchphrase auch, fand ich irgendwie sehr cool. Und er durfte ja gegen einen Keith Lee, der ja das nächste große Ding bei der WWE sein könnte, der auch groß angekündigt wurde und auf den die Fans gewartet haben, durfte er auch noch mehrere Minuten glänzen in dem Kampf. Also das war schon sehr, sehr cool. Das war auf jeden Fall ein besseres Debüt, als es Alexander Wolf damals hatte, noch als Bürgermeister auf Backbreaker oder ich weiß nicht mehr, wie er damals angedeutet. Ja. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube, die WWE weiß, was für einen Diamanten sie mit Marcel Bartel oder Marcel Bartel, wie sie ja genannt wurde, haben. Ich glaube, den Namen müssen sie nochmal ändern. Und das ist ja sein richtiger Name. Ich glaube, unter dem wird er nicht antreten. Gerade auch, wenn sie Amerikaner aussprechen, klingt das ein bisschen seltsam, finde ich. Aber ich sehe große Stücke in ihm. Er ist sowieso ein Supertalent. Also er ist herausragender Wrestler, der nicht umsonst jetzt bei der WWE gelandet ist. Der kann auch im Hauptroster wirklich auch relativ weit nach oben kommen, wenn er auch die richtigen Fürsprecher hat. Und das war auf jeden Fall ein gelungenes Debüt, so dass man hat noch keine Storys für ihn, von daher kann man ihn auch erstmal so einsetzen, finde ich super und wir werden sicherlich noch mehr von ihm hören und sehen.
Ja, das denke ich auch. Ich sehe das ja auch immer so ein bisschen als Probelauf. Also gerade dieser erste Auftritt noch mit dem bürgerlichen Namen Axel Alexander Wolf ist ja damals auch als Axel Tischer zuerst angetreten. Und ich glaube, das ist einfach nur so mal, dass er mal ja so ein bisschen NXT-Luft schnuppern kann. Auch so ein bisschen Motivationsanreiz natürlich so, dass hier, du darfst einmal auftreten und fühle, wie das ist und so, und dann sehen wir weiter. Ich glaube auch, dass man an dem Gimmick noch ein bisschen feilen wird, dass man auch den Namen noch mal ändern wird, weil ich finde, das klingt nicht im Englischen. Das ist Marcel Bartel oder Marcel Bartel, ist eben kein Wrestlername so im eigentlichen Sinn. Ich glaube, da wird man noch was dran ändern. Ansonsten, ich war jetzt nicht total gehypt, muss ich sagen. Also ich habe das ja so ein bisschen in meiner Timeline mitbekommen, dass da ganz viele Leute so, oh ja, und er ist debütiert. Ich fand, das war ein solides Debüt, ein solider erster Auftritt, aber ich glaube, da wird man noch in eine andere Richtung gehen einfach mit ihm. Und ja, wer da vielleicht auch noch mal ein bisschen den Axel Dieter Junior sprechen hören möchte, kleiner Verweis auf unseren YouTube-Kanal, da haben wir ja, beziehungsweise ich, habe ja damals bei seiner Abschiedsshow noch vor der Show mit ihm ein Interview aufgenommen, wo wir darüber gesprochen haben, wie das so ist, quasi jetzt alles zurückzulassen und rüber in die USA zu gehen und was das für ihn bedeutet. Also da gerne mal reinschauen. So, jetzt kommen wir auch wirklich zu den ehrlich eingesandten Fragen, nicht zu den ins Handout reingemogelten Fragen von einem gewissen O.B. Der Felix, mit dem habe ich eine längere Diskussion auf Facebook geführt, und da möchte ich euch beide jetzt auch gerne mal so ein bisschen hier ins Boot holen, weil der, glaube ich, auch einen Punkt anspricht oder einige Punkte anspricht, die ganz interessant sind. Also auch wieder aktuelles WWE-Geschehen, und er schrieb zum Beispiel sowas wie WWE setzt die Fehde zwischen Daniel Bryan und The Miz mit einem Mixed-Tag-Team-Match jetzt bei Hell in a Cell fort. Laut Felix kann man die Fehde ja quasi gar nicht schneller abkühlen lassen. Wie seht ihr das, David?
Ich mag Felix. Ich sehe es nämlich absolut genauso. Das war auch mein Gedankengang. War einfach, wieso? Also warum jetzt schon? Eigentlich müsste ja jetzt, wo es das Aufeinandertreffen gab, die Fehde richtig starten, weil da so viel Hintergrund war und so lange in der Mache. Ich fand das beim SummerSlam ehrlich gesagt nur okay und habe eigentlich gedacht, okay, die haben sich wirklich noch was aufgehoben, da kommen jetzt viel härtere, wildere Kämpfe und vor allem aggressivere und dann irgendwann ein Gimmick. Aber ja, jetzt Mixed Tag Team ist halt für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Es nimmt halt wirklich den Schwung raus.
Shaggy, wie siehst du das?
Ja, auch zwiegespalten. Wir reden ja gleich noch über die Bellas, von daher lasse ich erstmal das ein bisschen außen vor. Ich finde es aber auch irgendwie logisch, sagen wir es mal so. Also jetzt, wo die Bellas auch wieder da sind, ist es auch logisch, dass man eine Pre-Bella auch mit in die Fehde involviert, dadurch, dass auch Maryse auch, ja, Miss auch wirklich unterstützt hat. Und es ist ja eine persönliche Fehde. Ich bin ja auch, ich mag ja diese Show-Aspekte auch sehr gerne. Klar wird das Match dadurch nicht besser, im Gegenteil, das Match wird auf jeden Fall deutlich an Qualität, das zumindest In-Ring-Qualität hat, verlieren. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz interessant. Ich mag es, dass die WWE aktuell auch so viele verschiedene, ja, Mixed-Tag-Teams rein theoretisch hätte. Man hat es ja bei der letzten Smackdown-Sendung gesehen, als Pri und Pri im Ring waren, kamen ja dann auch Selina und Andrade. Und das fand ich auch irgendwie ganz spannend. So, also ich finde es gut, dass man auch solche Geschichten erzählt. Und ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf dieses Match. Nicht so, dass ich viel erwarte, aber ich finde es interessant. Und mich stört es überhaupt nicht, dass man das jetzt so weiterführt. Und an Daniel Bryan, ich glaube, der wird es auch mögen. Weil der ist ja wirklich verliebt in seine Frau und hält viel von seiner Frau. Und der findet es auch gut, wenn er seine Frau dadurch auch noch ein bisschen supporten kann. Und man nutzt auch noch den Erfolg von Miss and Mrs., von dieser Reality-Show von den beiden, so, dass man das ruhig mal machen kann. Mich stört es tatsächlich gar nicht. Und vielleicht erwartet uns ja ein flottes Match, was schön gut durchchoreografiert ist. Und warum nicht? Die Fehde wird definitiv dann auch noch weitergehen. Und vielleicht ist sie so ja auch ein bisschen länger. Und wir werden auf jeden Fall noch ein One-on-One-Match sehen. Und ich bin mir sicher, dass am Ende Daniel Bryan als Sieger dastehen wird. Was jetzt auf jeden Fall schon mal sicher ist, ist, dass Bryan seinen Vertrag verlängert hat.
Ja, kann ich irgendwo eine Gegenfrage reinwerfen?
Ja. Wirf ein.
Also, beziehungsweise zwei. Erstens, kommt euch das auch so vor, als wenn man jetzt irgendwie gesagt hat, komm, die Bellas sind jetzt da, die kriegen das Spotlight wie sonst was? Und zweitens, hätte man das nicht einfach auch so lösen können? Ich denke halt beispielsweise an damals AJ Lee mit Punk und Co. Oder damals mit
Cena.
Ja, oder halt mit Cena. Du kannst ja Frauen einbringen, aber nicht, dass sie halt direkt im Match drin sind als Mixed-Tag-Team, sondern außerhalb, und dadurch das Private oder das Persönliche genauso stark oder wenn ich gar noch stärker reinbringe, indem du halt siehst, ey, meine Frau hat draußen richtig Stress oder sonst was, ich mische mich ein, dadurch gibt's halt Konflikte, na, na, na. Ich hätte das halt besser gefunden. Ich verstehe halt einfach nicht, warum es unbedingt ein Mixed-Tech-Team sein muss. Also meine Frage war, wäre das halt nicht besser gewesen und das mit dem Bellas?
Ja, also ich bin ja auch jetzt kein großer Befürworter der Bellas, muss ich ganz kurz erstmal hier vorweg so einwerfen. Ich finde aber tatsächlich, dass hier die Einbindung so ein bisschen Sinn ergibt innerhalb dieser persönlichen Fehde. Ne? Also weil das ging ja dann auch innerhalb der Geschichte, jetzt gerade in den letzten Wochen ging es ja dann auch immer wieder um das Kind. Und dass man dadurch auch die Mutter irgendwie so ein bisschen damit einbindet, macht das auch irgendwie Sinn, weil man hat ja quasi so eine Art gespiegelte Familienverhältnisse auf beiden Seiten, nur dass die einen eben mehr Hollywood und die anderen eben mehr Wrestling sind, wie auch immer. Insofern kann ich das verstehen. Aber ich tue mich auch schwer. Natürlich ist es dann so, dass man sagt, ja, da werden nicht die geilsten Matches dabei rauskommen. Natürlich streckt man dadurch die Fehde auch ein ganzes Stück. Tue ich mich schwer mit. David, ich glaube, du wolltest gerade noch was einwerfen.
Nee, ich war es tatsächlich. Ich wollte auf David du auch eingehen. Ich, klar, wäre es wahrscheinlich vielleicht von der Matchqualität her besser, wenn man die beiden draußen gelassen hätte. Aber es ist okay. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie einige das finden. Ich finde es eher schlimm, dass man die Bellas jetzt so prominent gleich wieder einsetzt, was ich aber auch verstehen kann gleichzeitig. Also was ich nochmal eigentlich sagen wollte, ist euch eigentlich aufgefallen, dass Brie Bella damit jetzt eigentlich tatsächlich der größte Star oder das größte Talent scheinbar der WWE sein muss, weil sie ist die einzige, die in beiden beiden Rostern kämpfen darf. Die kämpft ja auch nächste Woche bei Raw und hat Matches bei SmackDown. Das finde ich ein bisschen seltsam, weil es wirklich sonst niemanden gibt in WWE-Roster, der in beiden Rostern kämpfen darf.
Und sie gehören vor allen Dingen zu denjenigen Leuten, wo die WWE beim Soundregler spielt. Das machen sie sonst nur bei Roman Reigns. Ja. Also beim SummerSlam habt ihr das mitbekommen, die Videos?
Ja, yeah.
Da hat man die Handys-Videos aus der Halle gesehen, wo die echt ein Buh-Konzert hatten, sondergleichen, wo die angezeigt wurden. Und im Fernsehen hörst du Jubel und du denkst so, okay, das ist jetzt mal das andere. Sprich, WWE muss echt viel von den beiden halten.
Ja, ich meine, die haben natürlich auch Reichweite. Das habe ich dem Felix auch erwidert. Ne? Also wenn du allein guckst, was die an Twitter-Follower dahinter haben, die haben auf ihrem gemeinsamen Account über 3 Millionen. Also zum Vergleich, ich glaube, eine Bailey hat 1 Million. Und Alexa Bliss hat irgendwie 1,3 oder sonst irgendwas. Also ich habe irgendwie so aufgezählt, dass man könnte irgendwie Bailey, Alexa und ich glaube Charlotte zusammennehmen und man hätte so viele Follower wie die beiden Bellas zusammen. Also die haben schon eine Reichweite und die haben halt eben auch noch einen gewissen Namen. Und damit kommen wir eigentlich auch direkt zu den nächsten Fragen, die der Felix dann auch hier eingeworfen hat. Und zwar geht es natürlich um das, wird das ein Kurzzeit-Comeback der Bellas, wenn wir sie länger sehen? Und was halten wir eigentlich davon, dass es wahrscheinlich auch Ronda Rousey gegen Nikki Bella bei WWE Evolution heißt? Bedeutet das einen Rückschritt für das Damenwrestling oder ist das ein notwendiger Schritt? So, Shaggy.
Erstmal finde ich es gar nicht so schlimm, dass die Bellas wieder da sind, weil die Bellas sind zwei sehr hübsche Frauen. Das kann ich schon mal sagen. Die sind auf jeden Fall wunderschön. Die bereichern
Geschmackssache.
Optisch, das ist natürlich Geschmackssache. Aber sie bereichern meiner Meinung nach optisch auf jeden Fall das Roster sehr. Was das In-Ring-Talent angeht, da wird es sicherlich ein kleiner Rückschritt sein. So. Aber sie haben einen großen Namen, wie Olaf gesagt hat. Das ist definitiv, sie bringen Publicity auch dadurch, dass sie jetzt wieder in den Shows sind. Und das kann die WWE ja auch gebrauchen. Sie sind ein wichtiger Eckpfeiler der Women's oder in dem Fall ja eher der Divas-Division immer gewesen. Das, und von daher haben sie ihren Legendenstatus, den sie ja so ein bisschen, so das kleine Legenden, den Status, den sie innehaben, den haben sie auch verdient inne. Ob man es jetzt will oder nicht. Und von daher ist auch klar, dass sie bei Evolution auch eine Rolle haben werden, so wie Trish Stratus auch. Und warum, wenn man es kann, baut man sie doch auch ein. Ich meine, das schadet nicht, es bringt möglicherweise Einschaltquoten. Klar, jeder von uns will einen tollen Kampf sehen, aber wir können nicht jedes Mal einen Okada gegen Omega-Kampf bei der WWE erwarten. Es gibt halt auch solche Matches wie von den Bellas und von daher finde ich es auch okay, dass sie jetzt so wieder da sind, auch prominent eingesetzt werden. Allerdings finde ich es nicht so gut, dass man Nikki Bella jetzt möglicherweise als Gegnerin von Ronda Rousey auserkoren hat, weil Nikki hat in den letzten Jahren im Ring jetzt nicht wirklich was geleistet, ist nicht wirklich super im Ring und dann bekommt sie möglicherweise bald ein Titelmatch gegen eine ja auch noch Newcomerin im Wrestling, die sicherlich das Match auch nicht tragen kann. Also ich bin gespannt, ob das wirklich eine gute Entscheidung sein wird, wenn die Entscheidung so getroffen ist. Wir wissen es ja auch noch nicht.
Ja, David.
Du hast echt gute Gesprächspartner mit unterschiedlichen Meinungen. Ja, ich sehe halt das Problem, also Felix fragt ja explizit, ob halt WWE das, den Frauenwrestling-Durchbruch quasi dadurch klein buckt in letzter Zeit oder aktuell. Und ja, so kommt es mir halt auch vor, weil Shaggy hat es eigentlich richtig gesagt, die Bellas waren halt Legenden in der Divas Division. Aber diese Zeit ist halt vorbei. Und sie stehen für Divas und für das, was wir halt eigentlich nicht wollten. Und das Gegenteil von dem, wofür die Women Revolution halt einfach stand. Die stand für Wrestling, für gute Matches, Charaktere ernsthaft und wirklich Qualität. Und das sehe ich einfach bei den Bellas nicht. Und für mich ist das ein gravierender Rückschritt sogar. Weil du hast einen Roster mit wirklich talentierten Frauen, bringst aber dann jemanden direkt ins Titelgeschehen rein, der halt schon länger nicht mehr richtig dabei war und aus einer Ära kommt, die halt eben nicht qualitativ so hochwertig war. Das ist für mich ein falsches Signal, einfach nach außen hin, dass man eigentlich auch sagen könnte, ja, wir vertrauen dem aktuellen Roster nicht so sehr. Ich persönlich finde generell das Booking von den WWE sehr wackelig. Bei SmackDown sehr stark, fand ich es beispielsweise bei SummerSlam. Das war, hat der, ja, wieder ging in die richtige Richtung für mich. Dass Ronda Rousey direkt den Titel so früh kriegt, war für mich halt eher ein Schritt zurück, weil die war dabei, sich den zu verdienen. Für mich ist jetzt diese Konstellation, Ronda ist wirklich dabei, gute Matches abzuliefern. Die ist eine Kämpferin, die hat auch richtig Bock, das merkst du. Aber ist auch nicht jemand, der jetzt einen total durchs Match ziehen kann. Nikki Bella auch nicht. Und das ist für mich, ja, wie gesagt, ist gefühlt ein Schritt zurück, als wenn man sagen würde, ja, nee, wir revidieren jetzt einiges, weil so, wie wir das angedacht haben vor ein paar Jahren oder ausgesprochen haben, ziehen wir es doch nicht durch. Deswegen stört mich das.
Dann springe ich da mal gerade rein. Ich glaube, man sollte diesen ersten Damen-Event nicht gleichsetzen mit der Women's Revolution, was ohnehin ja eher so ein schwieriger Begriff ist. Er heißt ja Evolution, das heißt, es war von vornherein klar, dass wir in irgendeiner Form auch Damen aus der Vergangenheit sehen werden. Ich finde es dann durchaus sinnvoll, eine der prägenden Figuren der alten Ära zu nehmen, der schlechten Ära, schlechteren Ära, und dann eben gegen den aktuellen Champion zu stellen und dem aktuellen Champion dann eben als Zeichen für die Zukunft einen klaren Sieg zu geben. Noch dazu, auch das bitte ich zu bedenken, verbaut man sich dadurch keine Dream-Matches. Wir sprechen ja immer wieder von Ronda Rousey gegen Charlotte und Ronda Rousey gegen Ich finde, es ist eine ganz gute Idee, dass man hier einen Akteur aus der Vergangenheit nimmt und gegen Ronda Rousey stellt. So, jetzt kommt mein Twist. Das ist ausgerechnet Nikki Bella, es gefällt mir nicht so. Ich hätte dann lieber, keine Ahnung, Mickey James hätte ich cool gefunden, AJ Lee hätte ich auch cool gefunden.
Du hättest selbst den Trish Stratus gegensetzen können.
Ja, das natürlich. Das wäre für mich das attraktivere Match gewesen, weil ich von den Bellas nicht besonders viel halte und auch finde, dass die Bellas ein Grund dafür ist, weshalb Women's Wrestling bei WWE so lange so schlecht gewesen ist. Ne?
Und oh, jetzt wirst du so ein L gezeigt bekommen auf der Stirn. Loser.
Nein, aber es ist doch einfach sowieso.
Nein, natürlich, ich sehe das ja genauso wie du. Ich verstehe es halt dahingehend auch nicht, warum halt die Ansetzung das weitere Problem ist. Ich traue der WWE sogar zu, dass sie halt Nikki Bella gut aussehen lassen. Und das darf eigentlich gar nicht passieren. Das wird
ein längeres Match werden, ja.
Weil Ronda Rousey war jetzt bislang echt eine Maschine, die halt den amtierenden Champion, oder wie man das auf jeden Fall weiblich sagt, im Grund und Boden eigentlich dominiert hat. Da darfst du jetzt eigentlich nicht eine ältere reinbringen und die auf gleicher Höhe darstellen.
Ja, das wird aber ein längeres Match werden. Also wenn das stattfinden sollte, wird das ein längeres Match werden. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, natürlich weiß ich, was du meinst, klar. Aber es gibt da Pro und Contra, aber klar, wie gesagt, ich bleib dabei, dass Nikki Bella da nicht die wrestlerisch ideale Partnerin dafür gewesen wäre, aber natürlich von der Publicity her einfach die richtige vermutlich ist und dass die da irgendwie reingehört und dass sie vielleicht dann eben auch noch so ein bisschen mehr Boost und mehr Aufmerksamkeit generiert, weil die, wie gesagt, die haben da nun mal einen, einen großen Rückhalt, was in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Die ist eine der prägenden Damen bei WWE, auch wenn uns das vielen nicht gefällt. So, machen wir weiter hier. Der Katsu Kenny, der sich übrigens mittlerweile umbenannt hat in Dart Wrestling Football, warum auch immer, hat uns bei YouTube gefragt, was wäre eure liebste Matchup-Folge in einem Three Stages of Hell Match? Gab's ja früher mal so ganz legendäre Auseinandersetzungen zwischen Steve Austin und Triple H, kann ich mir da sehr gut dran erinnern. Auch zwischen Triple H und Shawn Michaels gab's ja da welche. Da frage ich den David mal zuerst, weil das ist ja eigentlich auch so seine Zeit, wo er so sehr fahrt nicht.
Ich überlege gerade noch. Frag mal Shaggy.
Shaggy, was ist deine Lieblingsabfolge?
Ich bin ja, habe mir jetzt immer noch Ronda Rousey und Nikki Bella vor mir vorgestellt. Ich bin auch noch von. Nein, Quatsch. Das ist schwierig.
Kein Blut im Kopf oder was?
Sind auf jeden Fall zwei hübsche Frauen. Aber wir haben das Thema gewechselt. Von daher kommen wir zur nächsten Frage, die ich jetzt auch gerne für den Katsu Kenny oder seinen neuen Namen jetzt auch gerne beantworten möchte. Ich bin ja kein großer Fan von diesen Three Stages of Hell gewesen. Tatsächlich nicht. Wenn es in der richtigen Fehde gepasst hat, okay, ganz cool. Aber ich tue mich generell schwer, lange Matches in der WWE zumindest anzuschauen. Klar, Gargano gegen Ciampa, das waren coole Matches. Aber ansonsten finde ich es immer schwierig. Dadurch mag ich jetzt auch unbedingt nicht dann Wrestler in drei Matches an einem Abend sehen, die vielleicht dann zusammen 90 Minuten dauern. Von daher schwierig. Aber klar, wenn man sowas macht, muss man auch erstmal sich im Klaren sein, dass es wahrscheinlich, wenn es Three Stages of Hell, es wird auf jeden Fall im zweiten Match der gewinnen, der im ersten Match verloren hat. Das ist auch schon mal klar.
Das ist das Problem.
Das ist eben das Problem. Das finde ich nämlich auch das Langweilige an der Sache. Und das dritte muss natürlich das Krasseste sein. Keine Ahnung. Was sind die krassesten Matches? Hell in a Cell vielleicht? Sowas? Oder
Barbwire.
Ein TLC-Match oder.
Weißt du, Olaf muss direkt übertreiben. Zündet den ganzen Ring
an. Also, das muss ja dann doch schon mal was Krasses sein. Das erste wird immer ein normales Single-Match sein.
Ja.
Man könnte es natürlich auch so booken: man macht ein Single-Match, dann macht man ein Best of Three Falls-Match und dann einen Stunden Ironman-Match am Ende.
Ja, also ich mochte eigentlich diese Auseinandersetzung mit zwischen Steve Austin und Triple H fand ich eigentlich damals schon relativ ideal, wo der erste Fall war ein reguläres Match, ein normales Wrestling-Match in Anführungsstrichen. Das zweite Match war dann irgendwie Hardcore Rules oder Falls Count Anywhere oder sonst irgendwas. Und das dritte Match war dann Cage-Match. Ich finde, das ist so in der Eskalationsphase ganz cool. Ich brauche kein Leiter-Match mehr dazwischen, weil das, finde ich, passt zu der Dynamik nicht. Ich finde, wenn, dann muss man auch die Gewalt, die innerhalb dieses Three Stages of Hell Match stattfindet, das muss man dann irgendwie aufbauen. Und entsprechend ist das so der logische Verlauf, den man da nehmen könnte. David, hast du dir mittlerweile Gedanken drüber gemacht?
Ja, also das erste Match würde ich normal machen. Das zweite, also ich denke einfach an Gargano und Ciampa, das zweite ein First Blood Match. Weil ich finde, das ist dann ein guter Übergang zum Finale. Und im Finale hätte ich dann gerne ein Tables Match. Weil das kannst du halt recht kurz halten.
Das kann ich gar nicht verstehen. Das ergibt für mich gar keinen Sinn gerade, aber ist okay.
Ja, Moment, aufbauen. Das zweite Match wäre quasi das Hauptmatch. Und dann ist es sogar irrelevant, wer halt zuerst blutet, für mich, beziehungsweise, dass man halt dann 1-1 macht, weil beide so geschwächt sind, indem sie halt versuchen, den anderen zum Bluten zu bringen und so weiter, dass halt du das nächste ratzefatz machen kannst. Kann sogar sein, dass ein Tisch schon aufgebaut ist und der fällt direkt dadurch und das war's dann. Aber ich muss dazu sagen, ich bin wirklich nicht der Mega-Fan von den Matches, wo du schon vorhersehen kannst. Alles klar, der Erste macht den ersten Pin, dann macht der Zweite, der ist den Ausgleich. Ist auch mein Problem beim Ironman-Match gewesen mit Ziggler und, sag mal schnell.
Rollins.
Rollins, das ist einfach, du genau weißt, okay, da führt jetzt jemand, da also kommt gleich das Gegenteil. Und das nimmt bei mir die Spannung aus so einem Match raus. Dann lieber ein einziges Match mit einer Stipulation, die wirklich dazu passt und dafür dann komplett durchziehen.
Frag mal Kai, wie er das Match fand.
Wie wäre es mit einem Chairs-Match? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Oder ein Blindfold-Match? Oder ein.
Na, hör bloß auf, ey. Ja, genau. Wir
machen einfach Blindfold, so wie früher. Ein Publikum muss
machen mal sagen: Ja, nein.
Oder ein Lumberjack-Match.
Vince Russo bookt Three Stages of Hell irgendwie. Erstes ist ein No-Escape-Match, wo einer nicht aus dem Ring rutschen darf, versehentlich. Zweites Match ist dann irgendwie Blindfold und drittes ist dann Pinata on a Pole oder was?
Nee, Last Man Standing und danach gibt's erstmal Iron Man.
Ja, grauenhaft. Naja, machen wir weiter. Der Katsu Kenny fragt noch, glaubt ihr, dass der eigene UK-Brand ein Erfolg sein wird? Ja, schwierige Geschichte, ne? Die ersten Tapings haben ja stattgefunden. Ich glaube, das wird vielleicht nicht unbedingt der riesen Zuschauererfolg sein, aber ich glaube, das wird wichtig sein für das Wrestling, was hier in Europa passiert, weil es einfach Wrestlern nochmal eine zusätzliche Perspektive geben wird. Ich weiß es nicht. Shaggy, wie siehst du die Erfolgschancen von der NXT UK?
Genauso sehe ich das auch. Also klar hat man das erstmal ins Leben gerufen, um auch die andere englische Show auf, wie hieß es, Sports, World of Sports Show quasi da etwas zu haben, was man dagegen stellen kann. Dadurch, dass die jetzt nicht so ein Riesenerfolg ist und sicherlich auch nicht mehr so lange laufen wird, braucht man für dieses Ziel ja jetzt den UK-Brand nicht mehr. Aber wie du es schon gesagt hast, Olaf, ich glaube, man nutzt den auch wirklich für die Nachwuchsarbeit in Europa. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, glaube ich, für die europäischen Wrestler. Die haben jetzt eine Möglichkeit, auch woanders noch unterzukommen. Und sicherlich ist das ein großer Schritt, schon mal unter WWE-Vertrag zu sein, aber ein großer Schritt nochmal und ein einfacher Zugang dann später vielleicht zum Hauptroster oder zum NXT America Brand oder wie auch immer. Also ich glaube, dass es für die Wrestler auf jeden Fall eine tolle Sache ist und sie dadurch auch eine Menge lernen können. Wenn man es erstmal bis dahin geschafft hat, hat man es auch im Grunde schon ganz, ganz weit geschafft. Ich finde, es ist eine coole Entwicklung, die WWE macht. Ich glaube, man sollte es wirklich nicht so als reine Show sehen oder man sollte es auch nicht so sehen als Show für den englischen Markt, sondern es ist, glaube ich, ein weiterer Baustein der weltweiten Nachwuchsarbeit der WWE.
David, ich weiß, du bist jetzt nicht der mega NXT-Gucker und Indie-Gucker. Wie interessant ist denn so eine NXT-UK-Brand für dich?
Also erstmal, um auf die Frage zu kommen, Erfolg ist relativ. Wenn du jetzt sagst, Erfolg sieht man daran, indem man super viele Tickets verkauft, das wird dann wahrscheinlich nicht der Erfolg sein. Aber ich glaube halt, dass WWE, so wie ihr halt schon sagt, eigentlich ein ganz anderes Ziel vor Augen hat. Und zwar, ein Brand aufzubauen außerhalb von Amerika, wo sie nach und nach Wrestler in diese Art zu wrestlen, weil das ist in der WWE nun mal anders, heranzuführen, sicher zu machen, Gimmicks aufzuarbeiten und zu verstärken und dann halt, wenn sie es dann schaffen, aus diesem Brand ein, zwei Wrestler oder mehr rüberzuziehen, Main Roster, dann ist es schon Erfolg gewesen für mich. Und ich glaube, das ist auch erst der Anfang. Ich kann mir gut vorstellen, dass der UK-Brand jetzt erst der Anfang von einem europäischen Brand ist, weil dazu würde halt auch passen, dass WWE jetzt erstmals in Deutschland auch ein Tryout macht, was ich bemerkenswert finde. Und ich glaube, das ist wirklich dieses, ja, Fuß in die Tür bringen in Europa. Und das werden sie dann ausbauen und wirklich quasi eine eigene Liga aufzubauen, um halt nicht immer hin und her jetten zu müssen, sondern man hat dann hier sein Team, wo man entsprechend die Wrestler aufbauen kann und die dann in Anführungszeichen schon fast fertig dann rüberkommen.
Ja, das sehe ich auch so. Also da, wir sehen es ja auch zum Beispiel an so Leuten wie einen Tyler Bate und einen Pete Dunne. Das sind ja Leute, die WWE jetzt quasi damit an sich bindet und die werden auch später im Hauptroster eine große Rolle spielen. Deswegen bin ich da bei dem, was ihr sagt. Und Hopse zur nächsten Frage, hat auch was mit dem Engländer zu tun. Nämlich Neville ist ja nicht mehr unter WWE-Vertrag. Wo und gegen welche Wrestler wollt ihr ihn jetzt sehen? Ich fände es natürlich geil, wenn wir den hier bei Superstars of Wrestling oder beim Karat bei der WXW nächstes Jahr sehen würden. Realistisch fände ich es richtig geil, wenn der zu New Japan gehen würde. Neville gegen den Kenny Omega und Tanahashi und wie sie nicht alle heißen, fände ich super. Wie seht ihr es, Shaggy?
Also Neville ist in dem, was er zeigt, einer der besten weltweit, das kann man so sagen. Es ist schade, dass er nicht mehr unter WWE-Vertrag steht. So heißt es zumindest, aber Überraschungen gibt es ja auch immer wieder. Vielleicht sehen wir ihn ja doch wieder. Das ist, kann ich jetzt aber nicht beantworten. Aber wenn man ihn jetzt nicht mehr, wenn er erstmal wirklich keinen WWE-Vertrag mehr besitzt, so wie du es gesagt hast, ich würde ihn gerne beim Karat sehen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenname für den deutschen Markt. Sicherlich wird er dann wieder als Pack antreten, oder? Denn der Name Neville gehört wahrscheinlich ja der WWE. Und New Japan wäre natürlich eine große Sache. New Japan, Ring of Honor, wenn er da Matches abliefern könnte. Vielleicht macht er auch sowas wie ein Austin Aries, der ja auch überall mal irgendwie so ist, der auch keinen wirklich ganz festen Vertrag mit der Liga hat. Der kann ja auch im Grunde machen, was er will. Und das könnte Neville vielleicht ja auch. Aber den würde ich wirklich gerne, also wenn er wirklich frei ist, würde ich ihn echt gerne bei New Japan sehen. Da wäre er definitiv eine Bereicherung und könnte dort auch natürlich oben mitspielen, ganz oben mitspielen.
Der tritt als Neville an, weißt du? Ja. David, wie siehst du das? Was würdest du mit einem Neville anstellen?
Karat wäre mega, ich glaube aber realistisch gesehen wird er wahrscheinlich sogar schon ein Angebot von New Japan haben, weil er hat einen großen Namen und er ist im Ring klasse. Ich wüsste jetzt nicht, warum die ihn jetzt nicht anfragen sollten.
Ja, das denke ich auch. Also den werden wir auf jeden Fall noch sehr häufig sehen und ich könnte mir das auch vorstellen, dass der nochmal die ganzen Ligen durchgeht. Auch bei Progress zum Beispiel wäre das ja ein Kandidat, ne? Dass der nochmal wieder nach Hause fahren kann und mal wieder seine Verwandten sehen kann.
Und wir haben ja den Podcast noch im August, Ende August getaped und ich glaube, der wird ja erst auch Anfang September ausgestrahlt nach All In. Vielleicht haben wir ihn ja auch schon woanders gesehen.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Schauen wir mal. Ne? Der Katsu Kenny fragt noch weiter. Matt Hardy und Jason Jordan sollen ja wohl ihre Karrieren beenden müssen. Mal gucken. Beide wegen gesundheitlichen Problemen. Hättet ihr für die beiden eine andere Idee außer einem Backstage-Job? Die arbeiten ja aktuell wohl schon mal so probeweise als Producer. Was könnte man mit denen machen? David, was würdest du mit so Leuten wie Matt Hardy und Jason Jordan anfangen?
Jason Jordan ist für mich einfach ein perfekter Typ für einen Backstage-Job. Ich glaube, der wäre halt auch ein guter Trainer, weil er war vielleicht am Mikrofon nicht der Beste, aber im Ring hatte der richtig was drauf und da kann er den Jungen auch gut was beibringen. Matt Hardy wäre für mich halt Kandidat, ja, Producer ohne Frage, wäre sogar ein Booker für mich. Ansonsten auch jemand, den du eigentlich für Promo-Events nehmen kannst, also auch vom Mikrofon, weil bekannt und er ist halt sicher. Ich glaube aber nicht, dass er darauf Lust hätte, weil wenn du dein Leben lang herumgejettet bist, warum denn dann nicht mal einfach jetzt einen festen Backstage-Job?
Ja, also ich sehe es bei Jason Jordan genauso wie du. Ich glaube, dass der ein super Trainer wäre. Matt Hardy allein aufgrund seiner Kreativität, die der Mann ja durchaus besitzt, fände ich ihn als ja, Producer, weiß ich nicht, Regisseur, wie man es auch nennen mag, vielleicht auch Agent, fände ich ihn Backstage super aufgehoben. Und da vielleicht auch, dass er gerade auch so Backstage-Segmenten auch noch mal so einen anderen Pfiff gibt. Also das ist ja so ein bisschen was mir fehlt, wenn wir sowas wie Lucha Underground anschauen oder auch jetzt Impact macht sie jetzt auch sehr oft, dass das alles so einen etwas filmischeren Charakter hat. Ich glaube, da könnte ein Matt Hardy das WWE-Produkt auch ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Shaggy, möchtest du da noch was zu sagen?
Im Grunde hast du gerade alles schon gesagt. Das ist ganz genau meine Meinung. Viel mehr kann ich nicht dazu beitragen, außer dass ich hoffe, dass Jason Jordan vielleicht ja doch irgendwann wieder zurückkehren kann, weil das ist auch ein riesen, riesen Talent. Das wäre ein herber Verlust für die WWE. Weil sie auch schon so viel in ihn investiert hat. Und der war ja kurz vor dem Sprung tatsächlich. Und dann hat er sich verletzt. Also in dem sehe ich eine ganze Menge und hoffe, dass er wiederkommt.
So, jetzt kommt eine extrem allumfassende Frage. Und zwar, wie sieht euer Booking der Universal und der WWE Championship bis WrestleMania aus? Fandenken oder realistisch bleiben, ist vollkommen egal. So, da haben wir natürlich jetzt zwei dicke Bomben hier auf einen Schlag, ne? Also, ich würde mir jetzt erstmal wünschen, dass, wenn wir zum WWE Championship gehen, ich würde mir erstmal wünschen, dass Samoa Joe den Titel gewinnt und dann auch erstmal ein bisschen länger verteidigt und dann auch, dass wir wirklich wieder ein Babyface haben, was da auf die Jagd gehen kann und dann natürlich im Idealfall ein Daniel Bryan und parallel dazu vielleicht auch einen AJ Styles. Und ich habe es ja schon mal gesagt, mein Traummatch wäre AJ Styles gegen Daniel Bryan, gegen Samoa Joe bei WrestleMania. Fände ich cool. Wenn es um die Universal-Title geht, tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit. Also da irgendwas zu booken. Also ich bin ja schon seit langem der Meinung, dass Braun Strowman das Ding eigentlich gewinnen müsste irgendwann. Jetzt entwickelt sich das alles gerade in eine andere Richtung. Also ich fände es cool, wenn von mir aus Reigns der Titel noch ein bisschen hält auf unfaire Art und Weise und dass dann irgendwie so Braun vielleicht den Rumble gewinnt und dann eventuell dann bei WrestleMania das Ding holt. Schauen wir mal. Also das wäre also meine Idee, aber ich glaube eben nicht, dass man jetzt Roman Reigns schon wieder den Titel abnimmt, weil das hat lang genug gedauert, bis er ihn gekriegt hat und der wird ihn jetzt erstmal eine gewisse Zeit lang halten. Da gehe ich mal ganz fest von aus. So, jetzt habe ich euch beiden ein bisschen Zeit hier ergaunert mit meiner vielen Laberei. Wer will zuerst? David oder Shaggy? Der zuerst ja schreit, ist dran.
Ich wusste es, das ist so geil.
Also, dann fange ich einfach mal an. Wir haben uns ja schon mal unterhalten, Olaf, über die Situation bei SmackDown. Wir haben uns ja über die Situation bei SmackDown schon mal unterhalten, weil ich bin da ganz deiner Meinung. Ich will natürlich, dass ein Daniel Bryan um den World Title antreten darf bei WrestleMania. Und ein Match gegen Joe wäre natürlich großartig. Einfach auch, weil das wieder diese Underdog-Geschichte ist, die man sehr toll erzählen kann mit Daniel Bryan. Und das gegen Samoa Joe wäre natürlich super. Ich fände es nur schade, AJ Styles da wirklich komplett rauszuhalten, weil der es auch verdient hätte, in WrestleMania, einem der WrestleMania Main Events zu stehen. Und so ein Triple Threat Match der drei fände ich schon sehr, sehr spannend. Zwei davon haben kennen wir ja schon in bekannten Triple Threat Matches. Das haben wir auch schon mal angesprochen, dass Christopher Daniels war ja auch der dritte Teil in bekannten Matches der anderen beiden. Den könnte ein Daniel Bryan super ersetzen und es wäre, glaube ich, ein herausragendes Match. Darauf würde ich mich sehr freuen. Also das fände ich super. Joe, Champion bis WrestleMania und wird dann entthront von Daniel Bryan in einem Freeway Dance. Das wäre super. Und um den Universal-Titel, das Booking, ja, das ist, das ändert sich ja jede Woche. Man weiß ja noch nicht, was man sagen soll, was man denken soll. Klar wäre es cool, Brown den Titel zu geben. Wenn er den Titel bis zu WrestleMania nicht gewinnen sollte, dann bitte bei WrestleMania. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn dann immer noch gegen Roman Reigns sehen möchte, weil das Match und die Fehde steht uns ja jetzt gerade auch bevor. Schauen wir mal. Ich sehe jetzt aktuell auch keinen ansonsten, der so weit nach oben kommt bis dahin. Ansonsten fände ich immer noch ein Shield-Triple Threat-Match immer noch ganz, ganz spannend.
Einfach nur Triple Threat Matches bei WrestleMania.
Warum nicht? Wir haben ja ein Frauen-Main-Event schon, ein One-on-One bei WrestleMania nächstes Jahr. Charlotte gegen Ronda Rousey. Da können doch die Männer in Multiman-Matches gegeneinander antreten.
Schauen wir mal. David, wie ist deine Vorstellung?
Das Problem ist, ich stehe auf Multiman-Matches anscheinend. Weil, ja, bei mir wäre es bei SmackDown wirklich so, wie ihr es sagt. Nur, dass ich es so machen würde von Charakteren her, dass Joe hält auf jeden Fall den Titel. Hat dann eine Fehde mit Daniel Bryan, wo allerdings sich ein frustrierter Tweener AJ Styles einmischt. Und dann hast du halt ein Babyface, ein Tweener, ein Heel. Und das in einem Triple Threat Match sehr gerne. Und auf der anderen Seite leider halt auch ein Triple Threat Match, dass ich halt denke, man gibt Strowman bei der Series den Titel. Er verliert ihn anschließend wieder. Und dann gibt's einen Heel-Turn oder auf jeden Fall ein Disput zwischen den Shield-Members, das dann bei WrestleMania in einem Leiter-Match um den Titel zwischen den dreien endet, wobei alle drei komplett zerstritten sind.
Oha.
Und ich glaube halt, beide Matches wären halt sehr stark.
Das glaube ich
auch. Letzten Endes sehen
letzten
Endes werden wir wahrscheinlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns sehen beim WrestleMania Main Event. Von daher.
Ja, wahrscheinlich werden wir wirklich das fünfte Mal Reigns im Main Event haben in einem Single Match und das will ich nicht haben. Ach so, beim SmackDown Match möchte ich noch anführen, da bin ich wahrscheinlich anderer Meinung als ihr, dass alle denken, Daniel Bryan gewinnt den Titel, aber Styles macht es. Das fände ich schön.
Schauen wir mal. Wir
sehen. Vielleicht ja auch im Mixed-Match. Vielleicht Bryan ja mit Priest zusammen und Styles mit Wendy oder Joe mit Wendy Styles an der Seite. Das werden wir sehen.
Oder einfach, ja, ein Triple Threat Mixed Tag Team Match. Ja.
Boah. Genau das.
Irgendwie sowas ganz Furchtbares. Ja, machen wir weiter. Der Kifi hat schon vor längerer Zeit eine Frage gestellt. Und bevor ich die hier wieder vergesse im Tobabu, schmeiße ich den mal ganz schnell hier zwischen. Der fragte nämlich, wieso ist Wrestling-Training eigentlich im Vergleich zu anderen Sportarten so teuer? Also sprich, ja, wenn man zum Beispiel in der Wrestling Academy in Oberhausen, in Essen trainieren möchte, ist man, glaube ich, so mit 30, 40 Euro dabei im Monat. Ich persönlich finde das gar nicht so teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie dann andere Bereichen ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Ich habe keine Ahnung. Ist das so viel teurer? Shaggy, hast du eine Ahnung, wie das da die Preisverteilung ist?
Also ich weiß jetzt nicht, was es kostet, wenn du in einem Verein, so einem Fußballverein oder sowas bist. Sicherlich ist das deutlich günstiger. Einfach auch, weil die ja auch andere Träger und andere Zuschüsse auch haben. Die werden sicherlich auch noch aus irgendwelchen anderen Töpfen gefördert, solche Vereine. Und ansonsten finde ich es tatsächlich auch nicht so teuer, weil ein Fitnessstudio kostet wohl, also zumindest ein normales Fitnessstudio, was jetzt kein Discounterkette ist, kostet auf jeden Fall deutlich mehr. Und ich liebäugle ja gerade aktuell mit einer anderen Sportart und da hatte ich jetzt letzte Woche mein erstes Probetraining und Golf, muss ich sagen, Leute, ist deutlich teurer als Wrestling. Also das ist dann schon dreistellig pro Monat. Von daher finde ich es auch nicht so teuer. Also du hast da ja wirklich auch, gerade die Academy, du hast da ja auch wirklich mehrere Tage in der Woche die Möglichkeit hinzugehen zum Trainieren. Ähnlich im Fitnessstudio, du kannst ja eigentlich auch jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Von daher finde ich solche Preise eigentlich vollkommen in Ordnung.
Ja, ich glaube auch, dass es okay ist, aber es ist natürlich immer so ein bisschen Ansichtssache, Perspektivsache. Ne?
Klar.
Und ich weiß auch, dass andere Trainingsschulen in Deutschland auch teurer sind. Insofern ist es, glaube ich, auch da schwierig.
Aber ich glaube, das liegt auch im Individuellen, weil bei Sportarten ist es generell, je individueller das Training ist und je mehr du beaufsichtigt wirst, desto teurer ist es. Beim Fußball, ja, kommst halt rein, sind 20 Mann am besten, ein Trainer, okay, passt, ist halt nicht so doll, aber wenn du halt da wirklich jemanden an der Seite stehen hast, der dir jeden Move erklärt und das mit dir durchgeht, ist halt wie ein Personal Trainer, das ist teurer.
Ganz klar. Und auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ja alles gestandene Männer inzwischen und wir verdienen unser eigenes Geld. Und wenn du dann aber so jung bist, 14, 15 und überlegst, irgendwie mit deinem Taschengeld irgendwie gerne ins Wrestling-Business einzusteigen, du hast halt nur ein bisschen Geld, dann ist dir natürlich so eine, auch eine Academy kommt, ist dann natürlich teuer für einen, der selber nicht so viel Geld hat. Also das ist, je nachdem von wo man es betrachtet, das kann ich natürlich auch verstehen.
Es gibt natürlich auch Leute, die sich einfach mal hier einen dreistelligen Monatsbetrag fürs Golfspielen aus den Rippen leiern. Ne?
Ja, wobei das erste Jahr ganz günstig ist, das zweite Jahr immer noch günstig. Erst ab dem dritten Jahr würde es etwa so.
Aber wisst ihr, was auch noch teuer ist? Ich war im Billardverein, das ist auch nicht so günstig. Das kostet auch ordentlich. Jetzt zahlst du deine 40, 50 Euro.
Ja, aber das ist ja okay, kein krass. Sport.
Was? Komm mal vorbei, dann spielen wir eine Runde.
Komm vorbei, wir spielen eine Runde Golf.
Auch gerne, wenn du einlädst.
Solange David
das kann ich mir nicht leisten, noch einen, alles nein. Gut. Nein, im unteren dreistelligen Bereich, also knapp über 100 Euro oder sowas, das ist schon teuer, aber es macht halt auch Spaß.
Dafür fühlt man sich elitär.
Genau.
Ja.
Man kann coolen Handschuhe.
Da darf man weiße Handschuhe endlich tragen.
Aber nur einen.
Und nicht mehr allein im Bett. Oh Gott, wechseln wir. Komm, nächste Frage.
Der Misha fragt, hat ein paar so bunt gemischte WCW, WWF und Monday Night War Fragen gestellt. Ganz lustig. Er fragt bezüglich Starrcade damals. Hätte Hogan einen fixen Three-Count gegen Sting gezeigt, wie wäre die bis dato perfekte Fehde weitergegangen? Ich sag's dir ganz ehrlich, bei der WCW damals wäre es garantiert nicht gut und perfekt weitergegangen. So. Shaky, wie siehst du das?
Also, ja, also das wäre auf jeden Fall, das wäre ja schon das Ende einer perfekten Fehde gewesen, wenn Hogan den fixen Three-Count gegen Sting ja, gemacht hätte. Das wäre auf jeden Fall nicht gut gewesen. Es war schon cool, dass Sting ja irgendwie gewonnen hatte, aber was danach passierte, war ja schon scheiße. Also die Fehde war bis dato super. Ein Sting hätte hier meiner Meinung nach ganz normal, ganz clean gewinnen müssen und den Titel auch länger behalten müssen. So, das wäre wirklich, ja, das wäre sehr gut gewesen. Aber es ist halt auch die WCW gewesen und da war vieles dann auch nicht wirklich perfekt. Diese Machtspielchen der einzelnen Menschen backstage haben da sehr viel kaputt gemacht, sag ich mal. Und von daher, klar, also das Perfekte wäre gewesen, wenn Sting ganz klar gewonnen hätte.
David, hast du eine Meinung?
Dass in der WCW nichts perfekt war und es gibt manche Fäden, die eigentlich dann nur ein Match bedarf. Und das ist so ein Beispiel für mich. Ich wollte auch nicht, dass es danach weitergeht. Ich wollte dieses Highlight aufeinandertreffen. Das Ding hätte klar gewinnen müssen und dann bumm.
So ja, ist es. Ja, er hat noch eine WCW-Frage, nämlich Kevin Nash hat Goldbergs Siegesserie zerlegen dürfen. Das war natürlich ein Fail. Wer hätte zu dieser Zeit diese Serie zerstören dürfen, inklusive Push? Dem Mischa fällt selber keiner ein. Ja, fällt euch einer ein? Mir fällt einer ein, aber ich bin natürlich erstmal der garstige Fragensteller und frage erstmal, wen frage ich dann zuerst? David!
Jericho.
Ja, ich mein, der war doch damals schon gar nicht mehr da, oder?
Na, Moment, er hatte ja eine Fehde mit Goldberg. So das ist das stimmt. Ja nicht. Ja, es ist schwierig. Auf jeden Fall, egal welcher Wrestler, nicht von der NWO. Weil, wenn du so eine große Serie aufbaust, muss es eigentlich, und deswegen war es auch so schlecht damals für mich, dass Undertaker gegen Lesnar verloren hat, musst du das Momentum nutzen, um jemanden quasi von 0 auf 100 zu pushen, wie sonst was.
Hat doch funktioniert bei Lesnar, was willst du denn?
Ja, mega. Ich war so gehypt danach und so happy.
Shaggy.
Ja, schwere Frage. Sicherlich war Kevin Nash nicht der Richtige, aber Goldbergs Siegesserie hätte ja irgendwann beendet werden müssen. Und da sehe ich tatsächlich auch wenige Leute, die das hätten machen sollen. Also Jericho, der hatte einfach nicht das Standing. Man hätte ihn da länger aufbauen müssen, um ihm wirklich das Standing zu geben. Vielleicht wäre er dann der Richtige gewesen, aber wie du Olaf gesagt hast, er war dann am Ende ja auch gar nicht mehr da. Auch mit sicherlich aus dem Grund, auch weil er bei der WCW einfach kein Vertrauen in ihn gesetzt wurde. Ansonsten schwierig, also das hätte ja einer der Big Man sein müssen, wie auch immer.
Darf ich ja, das sagen?
Sag du, ich bin gespannt.
Bevor du rumeierst.
Vampiro.
Nein, Diamond Dallas Page.
Ja, ich dachte mir schon, dass du Diamond Dallas Page sagst, aber ja, das hätte auf jeden Fall gepasst, das wäre ein Feel Good Moment gewesen für die WCW und für Diamond Dallas Page, hätte ihn sicher auch noch mal kurzzeitig in größere Sphären gehievt und gepusht, aber ansonsten, also Goldberg, seien wir doch mal ehrlich, der war halt auch nur die Siegesserie. Als sie vorbei war, war er ja im Grunde auch wirklich nichts mehr.
Ja, aber es geht ja nur um
kein
die.
Standing mehr.
Ja.
Und
Rey Mysterio.
Ja, und ein Diamond Dallas Page war ja in seiner Hochzeit schon über 40 auch. Also,
ja, natürlich. Aber der war super.
Klar war der super. Aber man hätte.
Das wäre auch ein viel guter Moment für den kleinen Olaf damals
gewesen. Ja, vor allen Dingen, er war ja eigentlich schon ein Gesicht von der WCW, also es hätte schon gepasst.
Ja, ja, schon. Man hätte aber auch Booker T nennen können, aber das wäre auch nicht die richtige Antwort gewesen.
Booker T war immer grauenvoll.
Das ist geil, wie Olaf den hasst.
G.I. Pro. Yes.
G.I. Da war er ertragbar.
Nein, da war er ganz schlimm.
I'm coming for you, Gold.
Ja. Genau.
Wie hat Olaf denn die Rückkehr von King Booker wahrgenommen in dieser Woche bei SmackDown?
Mit Tränen in den Augen. Nein, das war ja ganz lustig. Es ist schon okay, aber es. Ja. Der Misha hat noch eine weitere Frage, genauso hat noch drei weitere Fragen. Und zwar, HBK hat ja damals auch ohne kreative Kontrolle sein Ding durchgezogen. Was wäre gewesen, hätte sich Shawn Michaels nicht für Steve Austin bei WrestleMania 14 hingelegt? So, dann hätte er den Gürtel mit ins Krankenhaus genommen. So, das auf jeden Fall. Ja, David, was wäre da passiert, wenn er vorher gesagt hätte, ich verliere nicht gegen Steve Austin?
Dann wäre ein anderer Wrestler-Titelträger gewesen. Weil du musstest Austin pushen, es war alles darauf ausgelegt. Es war das Wichtigste und Richtigste. Und man kann über HBK sagen, was man will. Er war wirklich ja auch ein Egoist und nicht immer der beste Profi, aber dass er da den Abend mit dem Rücken durchgezogen hat, das hat im Grunde genommen WWE den Arsch gerettet.
Ja, also und ich glaube, auch ein Shawn Michaels hat das, glaube ich, auch damals erkannt, dass man hier diesen Weg gehen muss und dass auch dieses Match, so wie es aufgebaut geworden ist, dass das diesen Weg einfach laufen muss. Also Shaggy, hättest du dir irgendwie was anderes da vorstellen können? Also dass dann, keine Ahnung, da machen wir ein Three-Way draus und am Ende gewinnt, keine Ahnung wer,
ja, ich glaub,
jemand, den Shawn Michaels
mag? HBK war vielleicht dann schon vernünftig genug und hatte so das Wissen, dass es einfach auch nicht mehr ging und dass Austin wahrscheinlich der Richtige ist, dass jemand ist, der jetzt die nächste Generation anführen wird. Von daher war HBK vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon so weit. Er hat ja im Vorfeld schon einige Titel nicht verlieren wollen, die er hatte. Und da gab es ja dann andere Geschichten. Da war ja eine Zeit verletzt. Und dann gab es auch die Geschichte, dass er von einer Bande in der Bar verprügelt wurde, nur um damit er seinen Titel abgeben konnte und so Sachen. Und
sein Lächeln verloren.
Sein Lächeln verloren hatte. So, das gab es ja schon einige Niederlagen. Also ich finde es schon, HBK hat sich ja dann irgendwann auch gefangen. Und er hat ja, wie Micha schreibt, der hat ja eigentlich keine kreative Kontrolle, aber er hatte das Ego, um sich trotzdem Backstage durchzusetzen. Auch die kannte ja auch die richtigen Leute, die auf ihn gehört haben. Also von daher hat er ja auch schon negative Geschichten hinter sich. Und ich finde es okay und finde es auch gut von ihm, dass er sich da jetzt wirklich hingelegt hat. Ich meine, war ja auch nochmal ein Mike Tyson mit im Spiel, der ja auch nochmal involviert war in dieses Match. Von daher war es ja nicht so ganz, ganz clean, aber letzten Endes doch irgendwie ein klarer Sieg von Steve Austin. Und da hat HBK gesagt, okay, dieses Rampenlicht nehme ich mit, quasi WrestleMania Main Event mit Mike Tyson und lege mich gern für die nächste Generation hin. Das finde ich gut, dass er es gemacht hat dann letzten Endes.
Ja. Der Micha hat noch eine weitere Frage, auch zur ähnlichen Zeit. Und zwar mit Scott Hall, Kevin Nash und dem 1-2-3-Kid gingen damals 3 von 5 Mitgliedern der Clique zur WCW. Gab es für Shawn Michaels und Triple H auch eine Möglichkeit, zu den Big Guys zu gehen? So hieß ja damals die WCW so ein bisschen, spöttisch, oder haben sie selber so ein bisschen so bezeichnet. Ich kann mich daran erinnern, dass die beiden, glaube ich, auch Angebote bekommen haben, aber die hatten einfach zu lange Vertrag, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Die durften nicht. Also, siehst ja sogar mal in Doku, dass HBK eigentlich in dem Moment, wo die gingen, gab es ja mal einen Moment, wo er richtig sauer war und dann auch eigentlich gehen wollte, aber es ging halt nicht wegen dem Vertrag.
Ja, das ist ganz einfach. Also, Vertrag ist Vertrag und WWE hat natürlich oder WWF hat natürlich die dann damals nicht gehen lassen. Shawn Michaels hat ja dann auch einen großen Push bekommen in der Folge, ne, aber und Triple H dann ja auch nach dem Curtain Call erstmal nicht und danach dann aber wieder schon. Insofern, ja, das war einfach vertragliche Situation und deswegen sind sie da geblieben. Da brauchen wir gar nicht lange rumzueiern. Und der gute Mischa hat noch einen Wunsch, und zwar einen Podcast zu dem zweiten Monday Night War damals. Also dieser berüchtigten kurzen Phase, wo WWE Head-to-Head mit TNA gegangen ist. Und gerade zur ersten Ausgabe, wo dann eben bei der WWE Bret Hart debütiert ist und oder redebütiert ist nach ganz vielen Jahren und dann eben Hulk Hogan bei TNA. Guter Vorschlag, ihr da draußen schreibt uns gerne mal, ob ihr darüber auch was gerne hören möchtet, dann machen wir da vielleicht auch nochmal einen Podcast.
Ich habe das damals synchron auf 2 Bildschirmen geguckt.
Okay. Ja, okay, also offensichtlich hast du da den richtigen Ton getroffen. Ja,
war das bei euch denn eigentlich nicht so? Jetzt mal nur ganz, ganz kurz. Das war doch wirklich das erste Mal das Gefühl, also diese Hoffnung, nochmal ein War. Und das war einfach, ich weiß noch, im Forum sind alle explodiert vorher, so viel Spekulation. Das war wirklich, das richtig dieses Feeling wieder, was wird passieren? Jetzt wirklich diese Konfrontation, die du halt von damals hattest. Das war doch was sehr Besonderes, oder nicht?
Ja. Shaggy, bist du auch im Forum explodiert?
Nee. Also ich habe nicht, tatsächlich nicht, ich fand, der Schritt war mutig, den TNA gegangen ist, aber gleichzeitig auch dumm. Man hat es ja gesehen, das ging ja nur wenige Wochen. Die erste Show, die habe ich ja auch damals verfolgt und die fand ich super. Die war wirklich gut, wirklich mit diesem Second Monday Night War, diese TNA-Show an dem Abend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber das war es ja dann auch schon. Mehr kam dann tatsächlich
aber nicht. Aber war denn Funken Hoffnung bei dir von wegen, ja, wieder? Nee. Oder hast du da schon gemerkt, nee, das wird's eh nix?
Nee, ich hab, als ich die Sendung gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist ja eigentlich ganz cool, das kann's von der Qualität und auch so von dem Unterhaltungsfaktor kannst du sicherlich mit der WWE aufnehmen aktuell. Aber ich habe nie gedacht, dass es wirklich eine ernsthafte Konkurrenz auf Dauer irgendwie werden kann. Dafür war TNA davor schon zu klein und ein Name Hulk Hogan reicht alleine jetzt auch nicht. Hulk Hogan mit ganz vielen anderen Altstars, die es ja dann auch da gab. Die Hardys waren die Hardys nicht auch mit in der ersten Sendung dabei? Also
Scott Hall war dabei und Co. Und die Ratings waren richtig gut für TNA.
Die Ratings waren in der ersten Woche richtig gut. Die sind aber auch relativ schnell wieder in den Keller gegangen. Also so, dass man heimlich still und leise dann tatsächlich den Montagsabend-Sendeplatz wieder geräumt hat.
Ja, unterschreibe ich alles so. Der Volker fragt, glaubt ihr, dass Strowman sich den Titel von Reigns holt und wird nur der Erste sein, den Reigns in seiner Regentschaft besiegt? Haben wir gerade ja schon so ein bisschen angesprochen. David, wie siehst du die Situation da?
Ja, ich bleib dabei. Ich glaube, dass die haben den Moment total verpasst mit Strowman für mich und dass sie ihn wahrscheinlich bei Survivor Series den Titel geben, aber Reigns ihn dann direkt wiederholt.
Ich glaube, dass er den länger halten wird und dass Strowman jetzt erstmal noch irgendwie ein bisschen rumeiern wird. Shaggy, deine Meinung?
Ich hoffe, dass Strowman sich den Titel von Reigns holen wird.
Ich glaube, mittlerweile müssen wir so ein Schweinchen hier einrichten. Jedes Mal, wenn wir sagen, hoffentlich holt Strowman bald irgendwie den Gürtel, weil das sagen wir, glaube ich, jetzt seit einem Jahr oder so noch länger.
Ja, aber der Moment war halt einfach schon vor einem Jahr da.
Ja, aber er ist auch immer wieder da und er passiert halt nicht.
Ja.
Naja. Und der Volker fragt, wer wird der nächste Gegner für Tommaso Ciampa? Black hätte ja noch eine Chance, aber wer folgt? Cole, der gerade seinen Titel abgegeben hat, vielleicht. Wen habt ihr im Sinn? So, ja. Also er hat genau eigentlich schon die Leute genannt, die mir auch in Sinn kommen würden. Shaggy, wie ist das bei dir?
Die würden mir auch in Sinn kommen. Tatsächlich bin ich ja, lass mich aber bei NXT nie spoilern, da weiß ich die Tipping-Ergebnisse nicht. Die sind ja schon, die haben wir schon hinter uns, weil die müssten ja schon gelaufen sein. Da weiß ich jetzt nicht, wie es da weitergegangen ist. Also es wird ja irgendwann noch mal ein Match von Gargano und Ciampa geben, aber sicherlich erstmal jetzt wird ein anderer Gegner gesucht und wahrscheinlich wird es Aleister Black sein. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Ja, David, hast du eine Meinung?
Ja, ich schließe mich einfach komplett an, weil Cole würde für mich nicht unbedingt passen. Black ja, macht auch Sinn. Müsste Black sein.
Ja, es wird wahrscheinlich auch Black werden. Ich kann mir aber auch Adam Cole auf lange Sicht vorstellen. Und ich bin auch mal gespannt, was mit Keith Lee anfängt. Der wird ja derzeit auch extrem dominant präsentiert. Ob der erstmal ins Rennen um den North American Championship, ich kann mir diesen Namen nicht merken, reingeht oder ob der dann direkt ganz oben anfängt. Mal schauen. Also, aber das sind so die üblichen Kandidaten, glaube ich, die einem da einfallen.
Und ich würde, Entschuldigung, einen habe ich natürlich vergessen. Ich würde sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, Matt Riddle in den Main Event pushen. Der ist für mich einfach, Olaf weiß es, ich liebe Matt Riddle. Das ist ein toller Typ und den will ich sofort überall hin pushen.
Oh, übrigens, klare Empfehlung, schaut mal auf dem YouTube-Kanal von Evolve vorbei. Da gibt's eine tolle, kurze Videodoku, wo Matt Riddle über seine Liebe zum Wrestling und Indie-Wrestling und Evolve im Speziellen redet. Also, wo man auch sogar den King of Bros weinen sieht, übrigens. Also, sehr emotionale und schön gefilmte Geschichte. So, jetzt machen wir mal hier einen kleinen Zwischensprint. Der José Mourinho, The Special One, hat uns nämlich eine ewig lange Liste über YouTube geschickt. Da springen wir jetzt einfach mal so durch. Und zwar, erste Frage, wie schaut ihr WWE live und in der Wiederholung über das Network oder über externe Seiten? Also illegal. David.
Eiskalt und trocken. Was? Also die Weeklies über externe Seiten. Die Pay-Per-Views, die großen live. Also das ist eigentlich die Regel, also die Großen sind für mich die allergrößten WrestleMania immer und Royal Rumble, weil Royal Rumble da gespoilert werden, Killer. Muss aber dazu sagen, dass ich die meisten eigentlich zuletzt immer erst 1, 2, 3 Tage später geschaut habe.
Shaggy.
Ich versuche live zu schauen, also zumindest die Großereignisse. Die Wochenshows natürlich nicht, aber die Großereignisse versuche ich live zu schauen, klappt nicht immer. Ansonsten schaue ich sie relativ zeitnah dann am nächsten Tag und das übers Network. Und die Wochenshows schaue ich da über SmackDown tatsächlich über Sky. Und ansonsten nutze ich wirklich auch keine externen Seiten. Ich habe viele Leute im Bekanntenkreis mal gehabt, die damit Probleme hatten, früher auch, als es um Musik-Downloads und sowas geht. Ich bin jemand, der dadurch, dass ich auch quasi mit Musik auch sehr viel arbeite und auch weiß, wie wichtig das ist, dass man die Künstler auch irgendwie bezahlt, schon immer auch wirklich nie illegale Downloads oder sowas benutzt habe und auch nicht auf illegalen Seiten mir tatsächlich Sachen anschaue, auch wirklich nicht sowas wie die, wo Streamingdienste, wo Filme oder Serien geschaut werden. Auch da, klar, gibt's Ausnahmen, habe ich sicherlich auch schon gemacht. Aber ansonsten versuche ich das wirklich immer auf legalem Wege alles zu schauen.
Ja, vor allen Dingen, weil das Network ja wirklich günstig ist, muss man mal ehrlich sagen.
Das ist also, es definitiv.
Du kannst alles gucken. Früher, wenn ich da zurückdenke, was ich bei Sky bzw. Premiere mal bezahlt habe im Jahr, mein lieber Scholli.
Aber du kannst natürlich keine Wochenshows, aktuellen Wochenshows auf dem Network schauen.
Genau, das ist das Problem. Glaub, bei Wochenshows habe ich aber auch kein schlechtes Gewissen, weil ich einfach denke, ja, ob ich da jetzt Fernsehen einschalte in Amerika oder halt nicht.
Ich kann ja mal kurz eine Sky-Geschichte erzählen. Ich bin ja schon lange Sky-Kunde, auch davor noch, auch ganz früher, als es noch DSF Action als Premiere und DF1 und wie es alles schon mal hieß. Ich bin schon immer bei Sky gewesen. Irgendwann habe ich meinen Sky-Vertrag gekündigt, weil ich dachte, 80 Euro im Monat ist dann doch viel für alles, so auf Dauer. Und ja, die haben mich dann immer versucht zu kontaktieren, mir einen neuen Vertrag anzubieten. Letzten Endes habe ich dann irgendwann kurz einen Tag, bevor es wirklich ganz abgelaufen war, haben die mich überredet, dann für 35 Euro das Gesamtpaket insgesamt, so wie es war. Also statt 80 Euro zahle, habe ich dann nur noch 35 gezahlt. Habe dann den Vertrag eingegangen und dann habe ich direkt wieder gekündigt und da auch kurz vor der Ablaufzeit, auch da haben sie mich wieder versucht zu ködern mit Angeboten. Letzten Endes zahle ich nur noch 25 Euro, habe jetzt aber, glaube ich, keine Bundesliga mehr, zahle 25 Euro plus die HD-Kanäle. Mehr zahle ich auch nicht mehr für Sky, aber auch weil ich so lange dabei bin.
Ich habe letztes gekündigt, bei mir hat keiner angerufen und durfte den vollen Preis wieder bezahlen.
Ja, die haben mich angerufen, haben gefragt, hier, der David, brauchen wir den? Ja, nee, ja. Den braucht ihr nicht, habe ich gesagt.
Nee, braucht ihr nicht. Also. Ist er nur irgendwie seit 2006 Kunde gewesen, ja. Danke für nichts.
Ja, keine Ahnung, warum das so war. Habe ich vielleicht wieder mal Glück gehabt. Das tut mir leid.
Nein, das ist deren normale Vorgang. Ich glaube, bei mir war einfach nur, ich teile euch oder so. Ja. Weiß ich nicht. Ja, komm, nächste Frage.
Nächste Frage. Also bei mir ist übrigens meistens in der Wiederholung und dann auch die Weeklies tatsächlich dann auch gelegentlich über die externen Seiten, sage ich ganz ehrlich. Also New Japan zum Beispiel schaue ich auch gerne mal live, aber ich habe keinen Bock, nachts um 2 Uhr mir noch ein WWE-Event anzuschauen. Freiberufler und so, ich muss morgens früh noch frisch sein. Da kommt auch die nächste Frage ganz gut. Verfolgt ihr lieber Raw, SmackDown und NXT, also quasi WWE, oder New Japan? Und da sage ich ganz klar, ich schaue das alles gern. Das ist für mich kein Entweder-Oder, sondern es ist was ganz, ganz, also ganz, ganz andere Produkte und entsprechend schaue ich das alles gern. Shaggy.
Ich schaue auch alles gern und auch alles, ja, kann man so sagen, eigentlich gleich gern. Wäre es schade drum, wenn nicht. Aber tatsächlich am einfachsten zu schauen sind die wöchentlichen NXT-Sendungen.
Ja. David.
Ich war immer ein War-Guy. Gucke ja primär die beiden Hauptshows aktuell nicht so gerne. Da macht mir NXT auf dem Network gerade mehr Spaß.
Jo, machen wir weiter. Unsere Meinung, wird der Japan-Stil bei WWE extra unterdrückt, also beispielsweise bei Talenten wie Shinsuke Nakamura und AJ Styles? David?
Ja, das liegt einfach am Publikum. WWE ist schon komplett ausgerichtet auf eine gewisse Zielgruppe und entsprechend sind auch die Matches ausgelegt.
Shaggy?
Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass die WWE da schon sehr auf den Gesundheitsaspekt achtet. Also klar, die WWE-Wrestler kämpfen halt häufiger, als es bei New Japan der Fall ist. Auch die haben auch Touren und Veranstaltungen. Da sind die aber meistens in irgendwelchen Multiman-Matches und müssen nur ihre Trademark-Moves zeigen. Bei der WWE kämpfen die häufiger und die Verletzungsgefahr ist deutlich dann auch höher, wenn du jetzt 5-mal in der Woche im Ring stehst, als wenn du jetzt nur 2-mal oder 3-mal in der Woche im Ring stehst, ganz deutlich und ganz klar. Und darauf müssen die WWE achten. Natürlich bedeutet es nicht, dass man bei den großen Kämpfen, bei den Hauptkämpfen, bei Großereignissen tatsächlich nicht mal ein paar härtere Matches oder auch ein paar bessere Matches auch zeigen dürfte und könnte. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Verletzungsanfälligkeit wird unterdrückt und dadurch natürlich auch einige Aktionen verboten.
Ja. Da bin ich komplett bei dir. Also man wird da einfach ein bisschen darauf achten, dass die Wrestler da nicht quasi all in gehen und sich da gegenseitig kaputt kloppen. Und auch die New Japan Talents sind natürlich auch nicht so, dass die jeden Tag solche Matches abliefern, wie wir sie dann wirklich auch für den ganz, ganz großen Bühnen zeigen. Und dann die nächste Frage: Was haltet ihr davon, dass immer mehr UFC und MMA-Kämpfer bei WWE aufschlagen? Da haben wir übrigens den nächsten eigenen Podcast zu und deswegen überspringe ich diese Frage einfach mal, weil da werden wir dann auf jeden Fall noch umfangreicher drüber diskutieren. Aber ich sag's, also für mich persönlich ist es einfach ein logischer Schritt, weil man im Wrestling deutlich mehr Geld verdienen oder viel Geld verdienen kann. Vielleicht nicht unbedingt mehr aktuell, aber ähnlich Geld verdienen kann, aber sich vielleicht nicht so komplett zerschinden muss. Nächste Frage. Wie seht ihr das Comeback von Dean Ambrose und wie gefällt ihr euch als Babyface und würde als Heel nicht besser funktionieren? David.
bislang gut. Muss allerdings sagen, Dean Ambrose ist für mich ein Wrestler, wo ich einfach denke, der muss als Heel auftreten, weil das kann er viel besser rüberbringen. Das hilft seinem Charakter, da kann er noch mehr der Psycho sein und halt nicht immer die Grinsebacke.
Ist er ja momentan eigentlich auch nicht die Grinsebacke.
Nein, momentan gefällt er mir besser als davor beispielsweise. Deutlich. Aber er ist halt für mich ein geborener Heel.
Okay. Shaggy.
Ja, auch das würde ich so unterschreiben. Also er ist auf jeden Fall, finde ich ihn als Heel deutlich noch besser als Face. Aber er füllt seine Rolle als Face auch gut aus, wenn er das denn so ist. Und sein Comeback, die ersten zwei Wochen waren super, seine Rückkehr war großartig, die Shield Reunion war super. Jetzt in dieser Woche hatte er ein Match gegen Jinder Mahal und da war das Publikum sehr still, muss man sagen. Also so der erste Hype ist schon leider ein bisschen verflacht, habe ich das Gefühl. Vielleicht lag es auch an dem Gegner. Warten wir es ab. Ich finde es auf jeden Fall froh, dass er wieder da ist und er bereichert auf jeden Fall ja die Upper Card von Raw deutlich.
So, an der Stelle machen wir hier tatsächlich ein kleines Break und verabschieden den guten David. Der muss jetzt nämlich FIFA spielen, oder?
Ja, mein FIFA-Club wartet auf mich. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und euch wieder viel Spaß und vor allen Dingen vertrete meine Meinung. Ihr wisst, wie
ich denke. Ja, genau. Also geht der David jetzt zum Sport?
Ja, genau.
Virtuell.
Viel Spaß und halt die Headlock-Fahne hoch und so.
Mach ich auf jeden Fall.
Bis dann. Tschüss. So, wir machen hier weiter, Shaggy, und halten hier dann die Headlock-Fahne weiter hoch. Und,
sehr gut, ich habe aber allerdings nicht mehr so viel Zeit. Ich muss gleich noch zu meinem Golf-Online, zu meiner Golf-Online-Gruppe.
Der José Mourinho fragt noch, welche drei Wrestler würdet ihr gerne Heel oder Face turnen? Bei WWE vermute ich jetzt einfach
mal. Bei WWE, denke ich auch mal. Also, ich würde gerne Roman Reigns komplett mal endlich wirklich zum Heel turnen. Ich fände es spannend, ihn wirklich als Heel zu sehen. Das wäre interessant. Wird im Moment sicherlich nicht passieren. Auch dadurch, dass er jetzt aktuell Topseller im Merchandising-Bereich ja auch der WWE ist, hat John Cena überholt. Die WWE weiß schon, was sie macht. Also, die setzen ihn ja schon nicht unbedingt als lupenreinen Face ein. Von daher, so wie sie ihn einsetzen, klar, er polarisiert wie kein anderer, aber er ist halt kein Heel, so, aber ich würde ihn gerne mal als rein Heel sehen, das fände ich total gut. Ich würde gerne eine Sasha Banks als Heel sehen.
Ja.
Und bei SmackDown würde ich gerne Charlotte endlich als Heel sehen und Becky funktioniert leider so nicht als Heel. Das Publikum feiert sie ab. Das ist ein bisschen awkward, wenn man diese Situation sieht, wie fies Becky dreinblickt, wie was böse Dinge sagt und das Publikum ruft einfach nur We want Becky oder Becky, Becky. So, das funktioniert so leider nicht.
Ja, WWE hat momentan nicht gerade so das beste Feingefühl irgendwie für die Ausrichtung seiner Charaktere. Ich würde Dean Ambrose gerne natürlich als Heel sehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Roman Reigns auch genauso. Generell, also auch irgendwie muss man es auch schaffen, vielleicht wieder so ein Seth Rollins wieder so ein bisschen in die Richtung zu drücken. Ich fände einen Shield-Heel-Turn interessant. Aber man hat es jetzt ja genau andersrum gemacht. Von daher, ja, so. Wer bin ich da, was zu sagen?
Den hätte man haben können und ja. Das wäre super gewesen. Aber naja. Es ist mir leider nicht so.
Ja. So. Dann kommt die nächste Frage wieder zum Damen-Wrestling. WWE Evolution steht vor der Tür. Braucht es einen Women's-Only-Pay-Per-View oder ist er eher unnötig? Ich habe nichts dagegen. Ich freue mich da drauf. Ich finde, das ist eine neue Ausrichtung. Und ob es den jetzt braucht, WWE ist ja immer so erpicht da drauf, so First-Times zu machen. Und insofern finde ich das nur konsequent, Shaggy. Wie siehst du das?
Ich finde es auch gut und ich freue mich tatsächlich drauf. Und wir hatten ja auch schon ein Mans-Only-Pay-Per-View jetzt in Saudi-Arabien. Da können wir doch auch mal ein Women's-Only-Pay-Per-View haben. Nein, ich freue mich wirklich drauf. Ich bin gehypter als auf eine normale Großveranstaltung. Ich bin auch gehypter als auf Hell in a Cell tatsächlich. Also ich freue mich wirklich drauf. Da wird schon einiges passieren. Und für die Frauen ist es super. Für die Frauen ist es ein neuer Baustein auf dem Weg wirklich, ja, gleichberechtigt zu sein. Von daher, ich finde es gut, weiter so.
Genau, und ich finde auch das Konzept gut, dass man da auch nochmal Talente aus der Vergangenheit holt, auch gerade so eine Trish Stratus und vielleicht auch eine Lita, die man dann nochmal holt und dann vielleicht noch ein paar andere. Also, ja, ein AJ Lee glaube ich jetzt nicht so wirklich, dass man die irgendwie kriegen wird, aber trotzdem, ich finde das Konzept ganz cool und bin gespannt drauf, ob das auch wirklich dann eine besondere Geschichte wird, weil darum geht's eigentlich. Ich finde, man muss da dann eben probieren, auch wirklich das als Event und als besonderes Ereignis und als quasi nochmal der Urknall nach dem Women's Revolution Urknall nochmal zu präsentieren. Und die nächste Frage geht dann auch in diese Richtung, ist die Women's Revolution jetzt eigentlich da oder eher nicht? Ja, aber die ist eher so ein bisschen leise momentan, oder Shaggy?
Ja, also Women's Revolution ist auch ein kräftiger, ein starker Ausdruck. Ich würde schon sagen, dass sie da ist, weil das Frauenwrestling hat sich schon deutlich verändert. Also wir haben jetzt auf jeden Fall viel mehr Frauen-Wrestlerinnen als früher. Und sie haben auch wichtigere Positionen auf der Card inne. Die haben schon wichtige Matches und die Fans gehen genauso auf die Frauen ab wie auf die Männer. Eine Charlotte würde ich jetzt nicht unter einen Finn Bela stellen, im Gegenteil. Also ich glaube schon.
Einen Finn Bela kannst du größenmäßig unter eine Charlotte stellen.
Das Ganze kann man machen. Das kann man mittlerweile wahrscheinlich machen. Nein, auf jeden Fall ziehen die Frauen genauso viel Reaktion. Klar hat man da auch ein paar Wrestlerinnen dabei, die man eher in die Divas-Division hätte einordnen können. Aber man hat bei den Herren auch Wrestler, die nicht unbedingt Meister ihres Könnens sind. So, das gehört einfach so, das gehört einfach dazu, dass man verschiedene Charaktere, verschiedene Facetten hat. Und nicht jedes Match muss ein Fünf-Sterne-Match sein, was abgeliefert wird. Weder bei den Frauen noch bei den Herren. Also ich glaube, es gibt eine Women's Revolution, aber die hat sich jetzt automatisch auch irgendwie so weiter gedreht. Also es ist da, aber es ist nicht irgendwie so herausgerufen von der WWE. Das glaube ich nicht. Es gehört einfach dazu und ich finde es gut.
Genau, man darf ja den Begriff Women's Revolution, klar ist der irgendwie von WWE gemacht und so ein bisschen in die Welt hinaus posaunt, aber man darf das ja nicht nur auf WWE beschränken, sondern man muss sich ja dann auch überlegen, wo gibt es denn sonst noch Frauenwrestling? Und wenn man sich so überall umschaut, in jeder großen Indie-Promotion ist inzwischen Damenwrestling einfach ein essentieller Teil der Promotion, da hast du auf jeder Card mindestens eins, wenn nicht sogar zwei oder drei Matches, je nachdem, wie viel Damen gerade quasi verfügbar sind, weil da müssen wir uns auch nichts vormachen, das Damenwrestling steckt da auch noch in den Kinderschuhen. Es gibt nicht so viele wirklich gute, ausgebildete Wrestlerinnen, wie es Männer gibt und entsprechend ist das alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also ich sage, die Women's Revolution ist im Wrestling da und die entwickelt sich auch. Man darf das nicht nur auf WWE ummünzen, sondern man muss das weltweit sehen und wenn man schaut, was für Talente da langsam so hervorkommen und wer sich gerade etabliert und wie auch die Akzeptanz von Frauenwrestling bei den Fans ist, dann ist die Women's Revolution da, dass die bei WWE momentan so ein bisschen, ne, gerade was das Wrestling angeht, so ein bisschen kraucht teilweise, ne? Das ganze WWE-Produkt kraucht vor sich hin. Von daher sage ich, die Women's Revolution ist da und lebt. Nächste Frage war, WWE steckt seit 2011 in der PG-Era. Hat die Umstellung bislang funktioniert oder ist sie ein Flop? Da haben wir auch schon mehrere Podcasts übrigens zu gemacht. Das ist natürlich eine extrem komplexe Frage. Da gibt es jetzt kein Ja oder Nein drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich die angehen soll. Also finanziell gesehen ist sie auf jeden Fall für WWE ein Erfolg. Wrestlerisch ist er eher ein Flop, meiner Meinung nach. Shaggy, wie siehst du hier die Sache? Das ist ja eine Unfass, da können wir drei Podcasts drüber machen.
Da könnten wir ganz lange drüber reden. Sagen wir es mal so unterm Strich, wann ist man erfolgreich? Sicherlich, wenn man Geld verdient. Und die WWE verdient mit ihrem Produkt so viel Geld wie noch nie zuvor. Klar, vor allem durch die Fernsehrechte, Verkauf der Fernsehrechte. Aber in dem Fernsehen wird ja gerade dieses PG-Produkt präsentiert. Von daher muss man, wenn man das so knallhart einfach nur die Zahlen sieht, sagen, dass die PG-Era ein voller Erfolg ist.
Ja, zumindest wenn man es aus unternehmerischer Sicht sieht. Natürlich, wenn man dann sagt, ja, so als Hardcore-Wrestling-Fan, dann sagt man vielleicht eher so, vielleicht, ne?
Genau
so. Ist ja andersrum. Ja, ne? Aber es ist halt schwierig, da gibt es keine einfache Antwort drauf und vor allem keine Antwort, die wir hier relativ kurz stellen. Also haben wir diverse Male auch schon drüber gesprochen. Dann, Baron Corbin cashte damals sein Money in the Bank Briefcase ein und scheiterte. War das in der Retrospektive der richtige Schritt, weil er zu unerfahren war, oder ein Booking-Fehler von WWE? So, Shaggy, du als alter Wachtmeister-Fan?
Na, der Wachtmeister, der Baron Corbin, hat ja in seinem Debüt fürs Hauptroster auch schon die Andre the Giant Memorial Battle Royale gewonnen. Das war ja auch das Debüt bei WrestleMania, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob in dem Jahr, als er den Money in the Bank Koffer gewonnen hatte, gab es da zwei Money in the Bank Matches für Raw und SmackDown oder gab es eines? Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau.
Ich glaube, da gab es zwei, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich glaube nämlich auch, dass es da zwei gab und von daher hatte man ja auch eine Reihe von Mitkadern. Mehr war ein Baron Corbin ja eigentlich nie und also in den Matches dabei und naja, man hat vielleicht mehr in ihm gesehen, als er zu dem Zeitpunkt leisten konnte. Sicherlich, wenn man gewusst hätte, wohin es sich entwickelt, hätte man ihm vielleicht den Koffer da noch nicht gegeben. War vielleicht nicht das Richtige, aber er hat ihn ja auch nicht erfolgreich eingecashed. Von daher, sowas muss es halt auch geben. Also ich glaube, es war vielleicht nicht der richtige Schritt, aber es ist jetzt auch jetzt kein schlimmer Fehler gewesen, das mit ihm mal zu probieren. Ich meine, jetzt im Moment finde ich ihn ja ganz unterhaltsam in seiner neuen Rolle.
Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, ich glaube, man hat das mal probiert und hat vielleicht auch mal so abgewartet, wie sind denn die Reaktionen auf ihn und wie kommt er dann so mit dem Koffer an. Und dann hat man sich dagegen entschieden. Ich finde auch, es muss nicht jeder Money in the Bank Koffer automatisch einen neuen Champion hervorbringen. Hier war das dann eben nicht so und ich glaube, es hat jetzt Baron Corbin auch nicht so wirklich geschadet. Also so, der war jetzt ja auch nie wirklich weit oben oder war, man hatte nie das Gefühl gehabt, dass er jetzt da irgendwo durchbrechen würde. Insofern, glaube ich, war das schon insgesamt okay so. Dass, also sowohl, dass er den Briefcase quasi erfolglos eingesetzt hat, als auch, dass er da nichts holen konnte und dass er den gewonnen hat. Dann steht ihr eher auf Shows, in denen der Fokus auf purem Wrestling ist oder eher auf Storylines und Promos? So, bei Shaggy kenne ich die Antwort schon.
Nö, kennst du eben was? Nicht. Was? So, wirst du denken, aber je nachdem, was ich schaue. Ich wäre verwundert, wenn ich jetzt in Japan schaue und da hauptsächlich Storylines und Promos gezeigt werden. Ich mag beides, je nachdem, wie ich es gerade schaue. Ich fände es bei der WWE komisch, weil da gehört einfach auch der Show-Aspekt hinzu und die Promos. Und die Storylines. Bei New Japan werden diese anders erzählt. Von daher finde ich beides gut. Je nachdem, wo und wie ich sehe und auf was ich gerade Lust habe. Es gibt Momente, da finde ich natürlich New Japan besser. Es gibt Momente, da finde ich WWE-Geschichten besser.
Ja, ich glaube, dass, also jetzt ohne dem Kollegen José da zu nahe treten zu wollen, diese Entweder-Oder-Fragen, gerade bei so komplexen Sachen, sind extrem schwierig im Wrestling zu beantworten, weil Wrestling ist halt nun mal nicht schwarz oder weiß, sondern meistens, es gibt doch ganz verschiedene Sachen, die man an Wrestling toll findet. Und ich kenne die wenigsten, die sagen irgendwie, boah, die CM Punk Storyline, mein Gott, die wäre viel geiler gewesen, wenn die beiden sich einfach im Ring gegenüber gestanden hätten oder sowas. Oder die NWO damals. Mann, ich hätte viel lieber einfach nur Hulk Hogan gegen Sting im Main Event gesehen, wäre glücklich gewesen. So, genauso ist es ja so, dass, keine Ahnung, Kenny Omega gegen Okada oder sonst irgendwas, das ist ja eigentlich auch eine Geschichte, die sich aus den Matches ergeben hat. Also ich finde dieses Entweder-Oder-Denken manchmal wirklich schwierig und insofern bin ich da komplett bei Shaggy. Eine geile Story ist genauso toll und es kann sogar noch emotionaler sein als ein geiles Match, um es einfach mal so zu sagen. Genauso kann mich auch ein total cooles Wrestling-Match einfach total abholen und in seinen Bann ziehen. Und dann merke ich auch immer, dass ich so in der Wrestling-Glocke drin bin, gerade bei Live-Events. Dann bist du in der Wrestling-Glocke drin und du kommst da nicht mehr raus. Und das kann beides absolut fantastisch sein.
Genau, das ist ja genauso wie die Frage Olaf oder Shaggy. Das ist ja auch dann eine Entweder-Oder-Frage, ist ja auch schwierig. Wobei ich natürlich immer noch führe. Ich habe ja die Hörer mal gefragt. Ich stehe da immer noch, führe deutlich vor dir. Aber egal.
Das stimmt gar nicht mit 1-0. Es hat nur eine einzige Art geschrieben, du Depp.
Dann frage ich nochmal, Shaggy oder Olaf, was sagt ihr, liebe Hörer? Ich führe ganz deutlich immer noch. Ich habe mehr als 100 Mal so viele wie du, wenn du richtig rechnen kannst.
Mhm.
Ist so, rechne nochmal, 0 mal 100?
Ja, ja. Der José fragt noch, Storylines damals oder heute, Shaggy?
Also, wenn wir jetzt vom reinen WWE-Produkt ausgehen, muss ich ganz klar sagen, damals war es besser. Also, früher war alles besser. Nein, ich finde heute ist, ich bin sehr viel mehr unzufrieden, als ich es früher war. Gerade so in den letzten 2-3 Jahren. Ich habe ja immer noch versucht, vieles gut zu reden, aber vieles gefällt mir einfach auch einfach wirklich nicht mehr. Was ich einfach auch nicht verstehe. Ich habe das Gefühl, die WWE geht nicht mit der Zeit in vielen Dingen. Manchmal erkennen sie es auch nicht, wenn ein Star gerade total hot ist, dann pushen sie den, wenn es schon wieder vorbei ist und sowas. Nee, ich finde, was Storylines angeht, war früher vieles, vieles besser. Sorry, dass ich das mal so sagen muss.
Ja, aber das unterschreibe ich tatsächlich so. Also Storylines und eben auch das Gespür für die Talente war damals deutlich besser. Da hat man auch mehr Mut zum Risiko gezeigt. Und es liegt wahrscheinlich auch einfach an der Masse an Content und einfach auch daran, dass das Produkt inzwischen auch unter so viel Beobachtung steht, sagen wir es mal so. Finishing Moves, damals oder heute besser, Shaggy?
Ja, ganz klar, die waren damals auf jeden Fall viel besser, weil heute kicken die Leute ja sehr oft aus den Finishing Moves heraus. Das heißt, damals müssen sie einfach besser gewesen sein, weil früher ein einzelner Finishing Move oft zum Sieg eines einzelnen Wrestlers gereicht hat. Der musste den nicht 5-mal zeigen, um zu gewinnen. Nein, einmal hat gereicht, von daher waren die damals besser.
Ja, und ich muss auch sagen, gerade wenn ich auch so in den Indie-Bereich gucke, ohne da jetzt zu querschießen zu wollen, da habe ich manchmal den Eindruck, dass manche Finisher auch einfach viel zu kompliziert sind. Also ich finde, ein Finishing-Move glänzt eigentlich dadurch, dass du ihn von überall zeigen kannst und dass er entsprechend effektiv und wirkungsvoll ist und gut aussieht im Idealfall. Also sowas wie ein Stunner ist natürlich mega cool. Ich finde auch zum Beispiel eine Lariat total passend, wenn es der richtige Wrestler ist.
Der Waymaker, ja. Klar, also ich sehe das ganz so wie du. Also ich habe es jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Die Finish Moves hatten früher eine höhere Bedeutung, als es heutzutage so der Fall ist. Nicht nur, weil die Leute auch auskicken, sondern einfach, weil die Fans wussten damals, der Finishing, wenn der kommt, ist es vorbei. Wer den als erstes ansetzen kann, der könnte möglicherweise, der wird wahrscheinlich gewinnen. Heute rechnet man noch nicht so, also bei großen Matches, da weiß man, da kickt jeder erstmal aus dem Finishing Move des anderen irgendwie heraus. Mehrmals wahrscheinlich sogar auch. Von daher, die Moves wirken damals einfach größer, effektvoller und härter.
Ja, spätestens wenn dann die Superkick-Party kommt, ist dann der Moment, wo ich sage, nee.
Ganz klar. Außer natürlich Olafs Lieblings-Finish-Move, den gab es damals noch nicht. Den gibt es erst heute, das ist die Spanish Fly auf den Apron.
Ja, Spanish Fly ist auch was ich momentan sehr schätze am Wrestling.
Auf den Apron mal bitte.
Ja, auf den Apron noch viel mehr. Dann, Shake-Up, so wie es WWE aktuell umsetzt oder anders?
Ach, ich finde die Roster-Aufteilung eigentlich ganz okay. Oder meint er jetzt quasi, wie das Shake-Up gemacht wird?
Ja, ich glaube, es geht darum, ob du quasi einen Battle hast oder wie das da geregelt
wird. Also, soweit ich mich ans letzte Shake-Up, das ist ja jetzt schon auch ein bisschen her, erinnere, das hätte man spektakulärer inszenieren können. Auch so, als es den großen Roster-Split 2016 wieder gab, das hätte man alles sehr viel spannender machen können. Damals beim ersten Shake-Up wurde ja auch noch ausgelost und so, da hätte es ja jeden treffen können. Von daher finde ich so auch da, muss ich sagen, dass man das früher spannender gelöst hatte.
Ja, unterschreibe ich komplett so. Ich fand den ersten Roster-Split einfach sehr, sehr spannend. Auch darüber haben wir schon mal einen längeren Podcast gemacht. Auf jeden Fall gefällt es mir auch besser, wenn man einfach mehr den Konkurrenzkampf zwischen den beiden Brands hat und auch darum, dass die Leute sich da oder die General Manager sich da ein bisschen ärgern, wenn dann ein Talent rübergeht oder sonst irgendwas. Hast du jetzt ja momentan gar nicht. Das ist ja nur wie, als wenn die beiden gegeneinander WWE 2K spielen würden oder sowas. Weiter geht's. Wessen Moveset gefällt euch besser, das von Seth Rollins oder das von AJ Styles? Ach, das ist so eine Frage.
Ja, Geschmackssache, aber ich würde sagen, das von AJ Styles meiner Meinung nach, einfach nur, weil da ein paar Aktionen dabei sind, die ich einfach mehr mag. Wobei ich den Storm von Seth Rollins wirklich auch feiere, den finde ich total gut. Aber die Movesets zu vergleichen, finde ich auch eine schwierige Sache. So als ad hoc mag ich AJ Styles Moveset auch sehr. Wahrscheinlich mehr als das von Seth Rollins.
Ich weiß es nicht. Ich finde solche Sachen immer, dass über solche Sachen denke ich ehrlich gesagt nicht nach, sondern es geht mir eher darum, ob mich die Wrestler unterhalten. Ich finde, wenn ich das die beiden so ein bisschen abwägen würde, mir gefällt die Art und Weise, wie AJ Styles sich im Ring bewegt und wie er seine Moves umsetzt, finde ich für mich spannender und eleganter, als das von ein Seth Rollins tut. So winde ich mich einfach aus dieser Frage raus. Nächste Frage, wie gefallen euch die Namen der bei WWE repräsentierten Titel? Waren sie früher besser? Shaggy, der Universal Title.
Der Universal Title? Ja, ein World Heavyweight Title hätte wahrscheinlich ausgereicht. Ein Universal Title hätte es nicht sein müssen. Man hätte einen Titel gehabt, der noch Tradition hat, den viele Stars schon gehalten hatten. Das hätte ich besser gefunden, als einen neuen Titel ja ins Leben zu rufen. Was vielleicht, die Idee damals war ganz gut, aber bisher hat der Titel ja nicht wirklich, wirklich Prestige irgendwie gehabt. Also durch seine Titelträger. Das hat nicht so ganz funktioniert. Von daher, man musste sich ja mit dem Namen Universal damals auch anfreunden. Inzwischen geht er ja ganz normal von der Zunge. Man hat sich dran gewöhnt. Aber ich hätte den Namen nicht gebraucht. Ansonsten haben ja alle Titel noch die gleichen Namen.
Ja, eben. Also ich sehe da jetzt auch nicht den Riesenunterschied zu damals aus dem Universal-Title. Und auch da hat man sich jetzt dran gewöhnt. Das ist nun mal quasi der Raw-Title. Und so ist das dann einfach nun mal. Dann haben wir noch drei schnelle Fragen. Eingriffe durch Manager, nervig oder clever, Shaggy?
Sowohl als auch. Also das ist ja das Tolle gewesen. Ich sag's ja auch immer, wir haben zu wenig Manager aktuell. Das mochte ich in den 90ern sehr. So ein Manager ist ein weiteres Farbtupfer im Wrestling. Das ist einfach cool, gerade wenn du einen Wrestler hast, der wrestlerisch super ist, aber vielleicht am Mike nicht so toll. Da war so ein Manager super. Man hatte damals 4, 5, 6, 7 verschiedene Manager parallel. Und das hat einfach funktioniert. Das war toll. Und natürlich war man genervt, wenn der Manager eingegriffen hat. Aber das gehört ja nun mal auch dazu. Und das fehlt mir so ein bisschen.
Ja. Kleiner Verweis hier natürlich auf unser Patreon-Format Helden aus der zweiten Reihe. Unser Podcast über Bobby Heenan natürlich, der wahrscheinlich größte Manager oder bekannteste, beste Manager, den es jemals gegeben hat. Ich finde auch, das kommt immer ganz drauf an. Also als Fan ist natürlich so Eingriff vom Manager nervig, aber das ist ja auch die hohe Kunst einfach dahinter. Dann nächste Frage war, General Manager nötig oder nicht? Auch da kann ich keine klare Antwort geben, weil es kommt immer darauf an, in welche Storyline man die General Manager einbaut und ob die auch wirklich eine Rolle haben oder ob sie einfach nur da sind, damit sie da sind. Also, Shaggy.
Ganz genau das Gleiche, was du gesagt hast. Also die Authority-Geschichten, das hat dann mal genervt. Und aber inzwischen finde ich es eigentlich ganz okay. Die stehen jetzt nicht mehr ganz so im Rampenlicht, die Manager, sind jetzt bessere Matchmaker, beziehungsweise ein Baron Corbin wird ja jetzt auch, nutzt seine Position jetzt auch aktuell so ein bisschen aus. Ich finde es okay. Ich finde es jetzt, sie stören aktuell nicht so, wie sie schon mal zeitweise gestört haben. Und es ist auch schön, auch gerade mit Baron Corbin, der kann sich darin ausleben, dem gibt das eine ganze Menge und man hat eine Heal-Persona irgendwie so, die man gut einsetzen kann. Also es ist schon okay. Man darf es nur nicht übertreiben.
Ja. Unterschreibe ich so. Und dann das letzte vom José ist Undertaker verbraucht oder weiterhin ein Highlight. Auch da.
Da ist ganz klar beides, oder Olaf? Ganz
ja,
klar
aber beides. Genau das. Das sind alles so Fragen, da kann man keine einfache Antwort drauf geben. Also Undertaker, ganz im Ernst, wenn ich den noch mal live sehen würde, ich würde da wieder Gänsehaut kriegen, wenn der reinkommt.
Absolut.
Und zugleich denke ich mir dann, wenn ich am Fernseher sitze und mir das Match anschaue, denke ich mir so, ah, früher war der schon ein bisschen
früher war er
lustiger besser. An der Hüfte. So. Ja. Machst du halt nichts. Ich glaube, das ist auch wieder so eine schwierige Wobei, Sache. Und,
ja, aber ja. Die ganz alten Matches, da war ja auch nicht besser, als der es jetzt heute ist.
Das stimmt. Also nicht genauso viel. Vielleicht sollte einfach wieder zu dem ganz alten Undertaker-Gimmick, weißt du?
Genau.
Das könnte auch noch mit 80 wrestlen eigentlich.
Schaut euch mal alte Matches vom Undertaker an. Ich meine, also klar, die Matches ab 2000 irgendwie, da war der Undertaker super im Ring, aber so gut war er vorher nie im Ring. Niemals. Und das kann man tatsächlich mit den Undertaker-Matches von heute vergleichen.
Ja. So, der Himbeer-Toni fragt über YouTube, gäbe es einen Titel, den ihr wieder einführen würdet und wenn ja, welchen?
Der Himbeer-Toni.
Der Himbeer-Toni. Wir haben doch schon genug Titel. Und was gibt's denn da noch für Titel? Wir haben Cruiserweight-Belt, haben wir doch schon. Wir haben alle möglichen Mid-Card-Titel. Du kannst noch einen blöden Hardcore-Belt
wieder genau, wir haben kein Hardcore-Belt. Nee, wir haben leider viel zu viele Gürtel. Viel zu viele. Wenn man noch mal 10 mehr Frauen hätte, dann würde ich sagen, Damen-Tag-Team-Gürtel. Oh. Aber schafft einen anderen Gürtel dafür ab. Ich finde auch, ich bin ein großer Fan eines Trios-Titles, der fast funktioniert, aber glaube ich in der WWE nicht so richtig. Wenn man noch ein paar mehr Frauen hat, ich sag's noch mal, könnte man vielleicht noch ein Mixed-Match-Title machen. Einfach. Warum nicht? Es bereichert. Aber wir haben zu viele Gürtel. Ich finde, bevor man wirklich Gürtel einführt, muss man erstmal ein paar Gürtel streichen. Und das sehe ich eigentlich als auch nicht wirklich möglich an, dadurch jetzt, dass man wie Raw und SmackDown bald auf zwei verschiedenen Fernsehkanälen laufen werden. Jeder will auch natürlich dann ein paar Titel präsentieren.
Ja. Eben. Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu den Fragen von dem guten Frank. Der hat uns an fragen@headlock.de eine Mail geschrieben und schreibt hier, der Roster-Split soll ja bald wieder abgeschafft werden, da Raw und SmackDown nun ja auf verschiedenen Sendern laufen. Ich würde das gerade deshalb beibehalten, da man so eine Art TV-Station-War hat. So muss jede Show um Einschaltquoten real kämpfen, zwar nicht Head-to-Head, aber zumindest wöchentlich. Das bringt vielleicht wieder Schwung ins Programm. Shaggy, habe ich was verpasst? Ich habe nicht mitbekommen, dass man den Roster-Split jetzt schon bald wieder abschaffen möchte.
Wäre mir auch neu. Also ich glaube auch, das wäre rein faktisch auch wirklich schwierig. Auch, ich meine, gut, man hatte sowieso immer zwei Roster, die getourt sind. Und jetzt hat man Raw und SmackDown, was irgendwie logischer ist auch, dass sie so quasi touren. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen. Und ich habe auch nichts davon gehört, dass der Roster-Split abgeschafft werden sollte. Aber vielleicht hat Frank ja irgendwo interne Quellen, die er uns gerne mitteilen könnte.
Genau, schreib uns mal, wo du das gelesen hast. Also ich fände das auch spannend, wie ihr schon gesagt, wenn man wieder mehr diesen Konflikt der beiden Brands in den Mittelpunkt stellen wird. Aber ich glaube, derzeit allein durch die Masse an Wrestlern, die ja auch jetzt immer wieder hochkommt durch NXT, glaube ich, ist es sinnvoll, dass es zwei Roster gibt in der Art und Weise, wie es jetzt ist. Dann fragt er noch, warum hat der WXW-Ring keinen abgesperrten Ringbereich? Ich finde, wenn die Fans so nah am Ring stehen, wirkt das alles so gequetscht, Shaggy.
Ich finde das ja gerade das Schöne an der WXW, dass man da keine Ringabsperrung hat, dass man wirklich so nah an den Wrestlern ist. Das ist ja das Besondere an der WXW. Und damit promotet und wirbt die WXW ja auch, dass sie wirklich nah an den Fans sind. Und das sind sie ja auch. Und das finde ich toll. Ich fände es seltsam, wenn plötzlich jetzt Ringabsperrungen hinzukommen würden. Bisher ist ja auch noch nichts passiert, von daher zumindest nichts Schlimmes. Und von daher finde ich das absolut, finde ich schade, wenn die Ringabsperrung hinzukommen würden.
Ja, und ich sag auch mal ganz ehrlich, stell dich mal in die erste Reihe und guck dir das wirklich mal aus der Nähe an. Das ist super cool. Also du kommst nie wieder so nah ans Wrestling wie da. Und da merkst du auch einfach mal, was die Jungs da leisten und die Mädels, weil das ist einfach eine sehr haptische Herangehensweise, auch als Zuschauer, einfach weil du so nah dran stehst. Also klar mag das vielleicht, wenn du das so im TV siehst, wirkst du natürlich alles ein bisschen eng dadurch, ne, und weniger weitläufig, aber die WXW ist ja auch in erster Linie noch ein Live-Produkt, ne, und wie viele andere Promotions ja auch. Und da ist es einfach eine coolere Art und Weise, wie man das Wrestling so präsentieren kann und wie man einfach näher an den Fans sein kann und den Fans eben einfach diese wirklich unmittelbare Erfahrung einfach geben kann. Deswegen, ich mag das auch wenn ich sehr, sehr selten in der ersten Reihe stehe, dann eher so bei den kleinen Events hier in Club Bahnhof Ehrenfeld oder so. Aber das macht einfach auch den Charme von WXW aus. Und ich glaube, da wird sehr, sehr viel verloren gehen, wenn man das jetzt plötzlich umstellen würde in eine, Anführungsstrichen, normale Wrestling-Show. So, eine letzte Frage haben wir noch, beziehungsweise das ist eher eine Aufforderung. Und zwar hat uns der Robin angeschrieben. Und er wollte mal nachfragen, ob es ja Wrestling-Fans aus Bad Kreuznach und Umgebung gibt. Weil die schauen da immer, also er mit seinen Freunden, die schauen da immer WWE-Pay-Per-Views zusammen. Und er wird sich freuen, wenn es da Zuwachs geben würde. Also sprich, wenn ihr da aus Bad Kreuznach und Umgebung kommt, schreibt uns gerne an. Wir geben das dann gern an den Robin weiter. Er wird sich einfach freuen, wenn man da vielleicht was Gemeinsames planen könnte. So ein bisschen Public Viewing. Das wäre ja auch gerade dann vielleicht zu so einem Event wie der Supershow, die ja dann quasi tagsüber stattfindet. Wäre das ja optimal, oder Shaggy?
Ja, wäre bestimmt interessant dann. Also ich habe ja jetzt vor kurzem, wie gesagt, den SummerSlam mit vielen, vielen Leuten gesehen. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also so in der Gruppe gerade macht das noch mal mehr Spaß, als alleine dann vorm Fernseher zu sitzen. Also gerade ist es eine schöne Sache. Schließt euch zusammen, wenn ihr wisst, in eurer Stadt gibt es noch mehr Wrestling-Fans. Wrestling verbindet. Wrestling schafft Freundschaften tatsächlich. Und das ist eine ganz schöne Sache. Ich habe viele Menschen durch Wrestling kennengelernt, die ich heute auch nicht mehr missen möchte. Zum Beispiel auch den Olaf.
Genau das. Genau. Und Wrestling kennt natürlich auch keine Grenzen. Wie du schon sagst, Wrestling verbindet und ist ein tolles Hobby, um die Menschen zusammenzubringen, weil halt auf jeden Fall was zu diskutieren, und das haben wir hier auch jetzt heute ja auch schon wieder zu Genüge getan. Shaggy, wir sind durch mit den Fragen. Unfassbar. Wieder über anderthalb Stunden hier verschnackt. Einfach mit jeder Menge Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Ihr wisst, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schickt ihr uns die einfach an fragen@headlock.de oder geht einfach auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram könnt ihr es uns auch schicken. Da bauen wir die dann hier im Podcast ein und beantworten die da. Und ansonsten, Shaggy, was bleibt uns noch zu sagen? Haben wir noch irgendwelche Hinweise?
Wir haben noch einen tollen Hinweis, den wir fast vergessen hätten, denn diese Woche kommt die neue Folge der Giganten raus, wahrscheinlich etwa zeitgleich mit der Folge heute. Das Thema tatsächlich unseres Nerd- und Geek-Podcasts ist dieses Mal das große Universum der Teenage Mutant Ninja Turtles. Also es lohnt sich, wenn ihr die Turtles noch kennt, hört euch mal die Giganten an. Mein anderes Podcast-Projekt mit Markus Holzer, den man vielleicht auch kennt, so ein bisschen aus dem Podcast-Bereich. Und mit dem Markus werde ich übrigens auch noch, das ist noch eine Überraschung, bald auch mal einen Wrestling-Podcast besprechen. Und das ist das Besondere. Seid gespannt, wann ihr den und vor allem, wo ihr den auch hören könnt.
Be afraid, be very afraid, wie dem auch sei. Be afraid. Genau das. Ansonsten, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Uns gibt's natürlich bei iTunes. Da könnt ihr uns nicht nur anhören, sondern vor allem auch bewerten. Uns gibt's auch bei Spotify. Genauso könnt ihr uns bei Facebook natürlich auch bewerten. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, haben wir Patreon und Steady. Und wenn ihr das vielleicht nur einmalig machen möchtet, wir haben auf unserer Seite headlock.de gibt es natürlich auch ein PayPal-Konto, wo ihr uns unterstützen könnt. Es gibt einen Amazon-Link, wenn ihr also jetzt irgendwann mal was bestellen möchtet, klickt da drauf, bestellt über diesen Link, dann werdet ihr einfach auf die Seite umgeleitet und dann kriegen wir ein bisschen was davon ab. Alles gut. Ansonsten geht's dann hier kommende Woche dann zum Wochenende weiter. Da dreht sich dann alles um Wrestling und Musik. Wir werden also ein bisschen über Themes sprechen. Da ist dann auch der Shaggy mit dabei und der Kai. Und in dem Sinne würde ich sagen, schön wieder da zu sein. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Tschüss.